Liebe Leute, Podcast Nummer 86 wird es ja irgendwie, das wird immer mehr.
Ja, war
komisch.
Wird jedes Mal mehr.
Jedes Mal wird es irgendwie mehr. Schönen guten Tag und fröhliche nach Ostern nach Konnewitz und nach Rand Berlin. Hallo, hallo.
Ja, yeah. Hey. Fröhliche Ostern. Leute,
Konnewitz.
Nach Arbeit zurück.
Ja.
Ich sage, ich trinke Bier das erste Mal seit ein paar Wochen und bin gleich, habe ich gleich im ersten Satz versprochen. Ja?
Oh Mann.
Das müssen wir gleich alles rausschneiden hier.
Ja, das wird ja ein Stammel-Podcast.
Auf jeden Fall.
Ja, mit 86.
Ja, mit 86 muss man das nicht mehr so, genau. Da kann man noch mal stammeln, das geht schon. Ey, wenn das rauskommt hier, dann sind wir schon auf dem Weg nach Malta. Wie krass.
Ja.
Yeah. Total komisch.
Krasses Ding.
Genau.
Ey, ich habe mal Wetterbericht gecheckt, da ist es gar nicht warm.
Nee.
Betrug.
Das ist nicht warm?
Nee.
Genau, das heißt nicht warm.
Echt?
Das ist ja.
Naja, also wirklich, das waren ganz krasse Temperaturen, wie sie mir gar nicht gefallen.
Na, soweit.
Also vielleicht hat meine App, vielleicht gibt es noch einen Malta irgendwo in Sachsen-Anhalt. Das kann ich nur hoffen. Sonst wäre ich schwer enttäuscht.
So Malta bei Chemnitz.
Wenn das echte Malta wäre. Ja. Muss ich echt nochmal gucken.
Wie waren denn die Temperaturen? Das ist ja auch immer
Ansichtssache.
Also, Ansichtssache.
Was? Ich mach das mal kurz live.
Okay.
Wetter, Malta.
Ja.
Ja, Malte, nee. So.
Und?
Für Freitag 19 Grad. Na gut, jetzt geht ja eigentlich.
Das ist schon ganz okay, glaube ich. Ja,
so,
ja.
Für mich wäre das super. Das hat's mir gestern. Ja. Gestern war das echt noch hier was mit 13 und 14 Grad und so. Da dachte ich, Leute. Ja. Boah, ich piep's wohl.
Ist so ein, für so einen herbstlichen Strandspaziergang.
Ja.
Ja, nee, 19 Grad ist in Ordnung.
Ja.
14 Uhr wird es 19 Grad Samstag. Samstag 14 Wunderbar. Uhr.
Das ist toll.
Sind wir am Strand.
Ja.
Das ist ja so, wenn wir aufstehen, ist ja so dran.
Na, wenn wir stehen, ich habe heute unseren Plan bekommen, wir werden irgendwie um 8 Uhr irgendwas morgens abgeholt zum Soundcheck. ja, aber lieber Soundcheck, sag mir irgendwie. Das wurde auch ja nicht gefragt.
So viel zum Rock'n'Roll-Lotterleben, ja. Nee, genau, aber Soundcheck ist schon eine gute Sache.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Gerade wenn man Equipment hingestellt bekommt.
Genau, und nicht unsere eigene Crew dabei, leider, diesmal. Insofern,
ja.
Naja.
Aber was macht man dann danach? Da wird ja die Wartezeit wird ja unendlich lang und
auf
nicht so schon immer lang.
Auf jeden Fall. Unsere Showtime ist erst dann wirklich abends irgendwie so 21 Uhr irgendwas oder so.
Ach, ja, zum Strand gehen.
Strand gehen halt. Und
ist doch, also auf Malta ist es doch nirgendwo weit zum Strand, oder?
Das stimmt, ja.
Ich glaube, ja. Selbst von der Mitte, glaube ich, ist es nicht weit.
Ja.
Ja. Naja. Hat jede Band da Soundcheck oder was?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Krass.
Aber, ja. Nee, aber schön. Freue ich mich drauf.
Rock'n'Roll.
Ja. Genau.
So eine Art. 8 Uhr. 8 Uhr Soundcheck ist voll Rock'n'Roll.
Mhm. Ja. Naja, wir werden sehen. Wir haben ganz viele Post bekommen und ganz viele haben sich auch schon zurückgemeldet auf die Meet-and-Greet-Gewinnungs... Meet-and-Greet-Gewinnungs... naja, auf jeden Fall. Ja, also das fanden alle auf jeden Fall gut, die da mitmachen dürfen jetzt. Und das ist natürlich ganz schön. Und aber wir lassen das noch ein bisschen laufen, weil das kommen halt so ständig noch, so Bewerbungen, sag ich mal, für Meet and Greet. Insofern würde ich das jetzt mal noch ein bisschen offen lassen, so in 2 Wochen oder so. Und dann gucken wir. Genau, ja. Und ansonsten haben wir auch noch ganz viel Post bekommen. Also wirklich viel diesmal.
Und ja, vor allem viele Fragen an Lennart, total crazy.
Ja, total
das ist
cool.
Ja unser meistbefragtester Gast jetzt schon.
Eigentlich schon, oder?
Das ist ja auch kein Wunder.
Ja.
Genau.
Wenn man so liest und so, was da so abgeht.
Ja. Und das klappt auch. Also nur noch kurz warten und dann ist er schon gleich bei uns.
Ah, sind wir aufgeregt, Leute. Ja. Seid ihr auch so aufgeregt?
Wahnsinn. Also ich schon.
Ja.
Ja, egal. Wir haben eine Auflösung von der Sächsisch-Runde bekommen von Maria vom letzten Mal. Beziehungsweise vom vorletzten Mal war das, glaube ich, schon. Ach, wir sind nicht mehr so genau. Und da hatten wir einen Fehler drin. Also da haben wir tatsächlich alle was falsch gesagt. Und zwar rumwirschen ist nicht zur Ruhe kommen können oder aufgedreht sein oder viel arbeiten.
Ich denke, Maria irrt.
Ich glaube auch.
Ich denke auch. Das ist ja jetzt auch keine, also das Wort steht ja nicht im Duden, also ist es ja, glaube ich, jetzt auch nicht fest verankert, oder? Also, oder im sächsischen Duden, weiß ich nicht, aber bei uns in der Familie hatte rumwürschen eine andere Bedeutung.
Ich bin für eine Gegenauflösung.
Ja. Na dann ja. Haben wir das jetzt so
erklärt. Also ist das, was wir gesagt haben, quasi.
Genau.
Ja.
Und alle
damals stimmt einfach. Hätte ich quasi gesagt.
Genau. Maike hat auch noch empfohlen, das Auswärtsspiel, ich glaube, die Mail kam quasi zwischen unserer Aufzeichnung und der Ausstrahlung der letzten Folge. Ich habe mir die inzwischen tatsächlich mal angeguckt, die Doku-Serie da, Auswärtsspiel mit über dieses Konzert in Ost-Berlin von den Toten Hosen.
Ich habe es leider noch nicht geschafft, aber das loben ja wirklich alle.
Ja, ist wirklich.
Also was sagst du?
Ich muss sagen, ja, ist wirklich cool, weil eben auch zum Beispiel Basti hier, den wir auch schon mal als Podcast-Gast auch mitmacht und Mark Reeder ist dabei und die
anderen. Krass, die kennt man alle durch unseren Podcast, hä?
Genau.
Alle bekannt
also
geworden.
Zwei von unseren Podcast-Gästen tauchen da an relativen Schlüsselpositionen auf. Die beiden anderen Musiker, also der Basser und der Schlagzeuger von Division sind auch mit dabei, weil, ja, wie gesagt, die hatten denen ja die Instrumente liehen. Und ja, ansonsten hier Bernd Michael Lade noch, den kennt man, das ist ein relativ bekannter Schauspieler, der früher bei, Planlos hießen die haben halt auch mitgespielt. Eine der, wichtigen, Underground-Punk-Bands, glaube ich, war im Osten. Also so mit richtig Systemkritik und dem ganzen Scheiß.
Und ist es denn auch eine Doku, die man auch gucken kann, wenn man die Toten Hosen an sich scheiße findet?
Auf jeden Fall.
Ich habe mich nämlich aus diesem Grund bisher noch drum gedrückt. Ja,
ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan irgendwie, aber ich finde das schon, kann man auf jeden Fall gucken. Also das ist selbst für Nicht-Tote-Hosen-Fans ist das interessant.
Weil ist ja derweil in aller Munde irgendwie. Facebook ist voll, alle schwärmen. Muss ich da jetzt auch mal gucken.
Ja, zum Beispiel auch Campino interviewt dann irgendwie den einen ehemaligen Stasi-Offizier. Und das ist auch ganz interessant. Also
später dann.
Ja, jetzt. Also quasi jetzt im Rahmen der Aufzeichnung.
Damals.
Nee, aber also ich finde es wirklich sehenswert. Kann man auf jeden Fall. Also ich würde es mal mitempfehlen auf jeden Fall. Und Jeans, ich habe mir auch diese Sendung angehört, aber nicht, ich weiß ja nicht, nicht die Dark Wave, sondern die über Punk. Das ist auch das Interview zwischen Thomas Thyssen und dem Gericke.
Die haben mehrere gemacht, genau. Ja.
Und da habe ich diese Punk, DDR-Punk-Sendung mir mal angehört. Und das ist wirklich auch sehr interessant. Also, und da werden tatsächlich auch die Songs alle ausgespielt. Also die andere habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Ich habe mir irgendwie diese App vom Deutschlandfunk irgendwie mal installiert und habe eigentlich um diese Sendung zu finden und habe die aber nicht gefunden. Ja. Aber darüber habe ich dann die andere gefunden und das war auch interessant.
Ja.
Also kann man auf jeden Fall auch hören.
Wenn ich das mal kurz einstreuen darf, ich habe einen Podcast-Tipp. Und zwar ich höre ja regelmäßig Fest und Flauschig mit Böhmermann und Schulz. Und die waren ja neulich Gast bei dem Podcast von Bill und Tom Kaulitz. Und die sagen immer, wie cool der ist. Und ich habe mich immer davor gedrückt. Und neulich habe ich gedacht, ach komm, jetzt hörst du mal rein. Ich höre den jetzt wirklich in alle Folgen durch. Das ist wirklich total unterhaltsam. Und übrigens fangen die genauso an wie wir. Die zählen auch ein und klatschen dann. Ja. Der heißt Kaulitz Hills. Ja.
Ja. Ich schicke mal einen Link nachher. Weil ich so von dem Podcast bisher gehört habe, muss das so ähnlich sein, wie wir das machen, oder?
Ja, also die reden total frei von der Leber weg, dissen sich gegenseitig und lassen einfach kein Fettnäpfchen aus und erzählen
kommt mir bekannt vor,
das
mit den Fettnäpfchen.
Alle Intimste aus ihrem Leben.
Herrlich.
Déjà-vu.
Ist einfach ein riesen Unterhaltungswert, finde ich. Also kann ich nur empfehlen.
Na, sehr schön. Ja, wundervoll. Guck mal. Mein Gott, sind wir heute wieder positiv. Ja,
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Das
gute Laune.
Ist Wahnsinn.
Oh Gott. Hör mal auf hier. Wir machen keinen Musikpodcast.
Hier, Frage.
Genau, ja, Katharina.
Frage. Die Katharina. Mhm. Die Katharina, die fragt, wie so eine Setlist entsteht und ob wir für die USA Unterschiede machen. Ach, ich habe übrigens heute für Malta geübt, sag ich dir nachher noch in der Gruppe, ne?
Okay, sehr gut.
Fällt mir gerade ein, wegen der Setlist.
Okay, wundervoll.
Ja. Ja, schön.
Wir können nur 3 Songs spielen.
Ja, genau.
Wir können leider nicht schaffen.
Ja. Das ist meine Gedanken wieder, wenn die so raussprudeln.
Ja, Wahnsinn.
Ja, erzähl doch mal, wie kommt die Setlist zustande?
Also ich glaube, in den USA, da wir da sehr, sehr viele Konzerte hintereinander haben, wird sie grundlegend ein bisschen kürzer werden als in Deutschland, wo wir immer nur so zwei Konzerte am Stück haben. Aber da haben wir teilweise wirklich so 9 Konzerte am Stück und da muss man schon ein bisschen fahren halt dazwischen auch gerne mal so 6-7 Stunden.
Kann man nur 20 Minuten spielen abends dann.
Und nee, aber ich würde, ich hab mal so, ja, in Amerika ist es ja auch relativ üblich, dass da die Konzerte nicht 2 Stunden dauern. Da würde ich es mal, also würde ich es ein bisschen kürzer halten, aber trotzdem, ja, so 1,5 Stunden werden wir schon schaffen. Und ich muss, glaube ich, einfach, also stimmlich zusehen, dass ich 9 Konzerte am Stück schaffe. Also die wird sich, glaube ich, ein bisschen auf die Konditionen, an der Kondition ausrichten. Aber ich denke, wir werden die auch wahrscheinlich während der ganzen Tour immer da so ein bisschen verändern und ein bisschen gucken, weil, ja, wie gesagt, die muss ja auch gut werden irgendwie. Also, ja, mal sehen. Also ich bin mal sehr gespannt. Das wird schon alles.
USA.
Da sind wir wieder.
Leute, genau. Siehst du, und ich habe gleich noch die Nachricht abgeschickt, bevor ich das wieder vergesse. Hier alles live heute.
Ist ja unfassbar. Total krass.
Ja.
Alexandra, zum Thema Osterkaninchen, die hat uns geschrieben, dass sie die Hasen und Kaninchen anhand der Ohrenlänge auseinanderhält. Mhm. Da muss ich mal sagen, das wäre bei meinen schwierig, weil meine Kaninchen hier, die haben sehr lange Ohren, also wirklich sehr lange Ohren. Und es sind aber
nachweislich das Kaninchen sind und keine Hasen.
ja, wirklich, wirklich. Sind auf jeden Fall Kaninchen, keine Hasen. Mhm. Genau, und dann haben wir noch eine tolle Empfehlung bekommen. Ist ja auch eigentlich mal eine Idee für die liebe Sandra. Die hat uns das nämlich empfohlen. Die könnte uns das ja vielleicht auch mal mitbringen als Geschenk oder so.
Ja,
nämlich gibt es in Leipzig einen veganen Cream-Likör.
Warum kenne ich denn den noch nicht eigentlich?
Ja, und zwar so was Ähnliches wie Eierlikör. Nämlich heißt der Eierdrink, aber mit also mit E-I-A geschrieben. Und dann gibt's aber noch andere Sorten, nämlich Klassik. Ich weiß nicht, ob das dann so was wie Baileys ist oder so. Und Spekulatius. Also, das klingt alle furchtbar lecker.
Spekulatius klingt ja geil.
Das klingt alle total lecker. Und wir kennen ja so Eierlikörersatz, also vegan natürlich alles, ne? Eierlikörersatz immer schön von unserer Steffi, von unserer Steffi halt. Die bringt immer selbstgemachten Eierlikör vegan natürlich mit in verschiedenen fruchtigen Richtungen auch. Sehr lecker. Kann man auch sehr empfehlen, aber gibt es nicht zu kaufen. Kriegen wir immer nur geschenkt.
Ihr müsst eine Band gründen, Leute.
Ja, hilft
genau.
Wenn ihr veganen Eierlikör haben wollt. Wenn ihr
freien Sprit haben wollt, müsst ihr eine Band gründen.
Genau.
Ja, genau. Und Nina hat nur geschrieben, sie kennt im Westen keine Schalmeikapellen, was auch irgendwie schade ist.
Ja, habt ihr ein Glück im Westen.
Ja,
oder so.
Schon, ja.
Genau. Ja. Mhm. Krass, hoffentlich hört meine Mutti den Podcast nicht. Die braucht, glaube ich, mal eine Schalmeikapelle. Die wäre, glaube ich, sehr traurig.
Ja. Naja. Ja. Ja, das ist ja alles schön, aber irgendwie, wenn man es nicht, also, ja.
Wenn man es nicht hören muss.
Ja.
Ich muss ja dann mal ausquetschen, wenn ich sie wieder sehe, wie das genau war.
Oh, vielleicht kann sie ja mal zum Podcast als Gast kommen und mal ihre Schalmei dann.
Podcast. Live stimmen. Ja. Live Schalmei stimmen, da bin ich sehr dafür.
Das würde ich abwählen, gerne, die Idee.
Ja.
Ja.
Genau, Kerstin hat uns noch ein Rezept für Basilikum-Gin geschickt. Klang alle ja nicht so, also ist nicht einfach nur Basilikumblatt in den Gin gekloppt und fertig, sondern das war schon halt ein bisschen aufwendig. ja, und außerdem ist sie jetzt Fanclub-Mitglied geworden und grüßt Lars und Alexandra.
Yeah!
Ha, grüß mal mit.
Dann willkommen und schöne Grüße.
Grüße.
Sehr schön.
Fanclub.
Willkommen in der Familie.
Ja,
cool.
Herrlich. Wahnsinn. Hier, Jeans, mach du doch mal weiter. Das ist, ich kriege hier die ganze Zeit. Das ist ja furchtbar.
Ja, habe ich auch schon gemerkt. Mhm. Die Melanie hat das nochmal mit dem Fuginator aufgeklärt, dass sie nicht dort arbeitet.
Ja.
Genau. Und sie besitzt aber wirklich einen. Also krasses Ding.
Sie ist ja auch davon ausgegangen fest, dass du ihn hast, wa? Jeans.
Ja, das stimmt.
Du hast hier scheinbar
aber
so ein bisschen.
Glaube ich, ziemlich nah, war ich nicht sogar ziemlich nah dran mit meinem Zip? Weiß gar nicht mehr.
Ich weiß nicht, was du gesagt hattest. Aber wahrscheinlich.
Hast du überhaupt einen Zip abgegeben?
Ja, doch. Ich glaube, ich war nah dran.
Okay.
Ja, hier, Babette grüßt aus Stockholm.
Ja.
Yeah,
grüßt
Stockholm,
zurück.
Leute.
Genau, da brennt es ja auch gerade, wa? In Schweden, ordentliche Unruhen und so, habe ich gelesen. Irgendwie.
Echt?
Wegen einem dänischen Neonazi,
ja,
ne? Voll krass. Irre irgendwie.
Ja.
Warum bleibt
der
nicht einfach in Dänemark und macht nichts?
Ja, genau. Am besten.
Wie für alle Neonazis am besten wäre. Bleibt zu Hause und macht nichts.
Ja. Verhält sich ruhig.
Dazu tendieren die ja leider
nicht. Belästigt nicht die Menschen. Aber sie empfiehlt noch einen Film mit Captain Fantastic. Nee, der Film heißt Captain Fantastic. Kennt ihr den? Mit Captain Fantastic wäre cool.
Ja. Nee, kenne ich nicht.
Kennst du den Schauspieler, den ich jetzt lieber nicht versuche
Viggo
auszusprechen?
Viggo Mortensen, kenne ich auch nicht.
Achso, den kennt man ja eigentlich.
Ja?
Nee,
echt,
doch,
ja?
Mann. Kennt er auch. Der hat hier bei Herr der Ringe hat er den Streicher gespielt. Den Ring gespielt, genau. Der war der Ring. Ich habe vergessen, wie er richtig heißt, aber der diesen, naja, diesen Streicher, fällt mir gerade nur ein.
Streicher?
Streicher? Ja, der die dann da durchs Auenland führt. Also nicht durchs Auenland, sondern
Streicher kenne
ich. Am besten
jetzt
du streichst so drauf.
Als Cello. Ja, Cello. Genau. Also, er war ein Cello.
Als Cellist.
Cello und Bratsche.
Ja.
So sind wir wieder albern. Wir hetzen hier übelst durchs Programm, weil der Lennart wartet bestimmt.
Ja, ich hoffe mal. Ich schicke ihm mal eine Nachricht, wenn er jetzt Lust hat.
Der hört bestimmt die ganze Zeit heimlich zu.
Das kann schon sein.
Wenn ich der Lennart wäre, ich würde es machen.
Ja, genau. Aber wir haben,
wenn der das hier hört, dann ist er bestimmt schon wieder weg.
Nee, er kann sich ja jetzt nicht outen, wenn er sich jetzt unmutet.
Konstanz, dein Internet ist ausgefallen.
Er muss ja jetzt so alibi-mäßig die Nachricht abwarten von Sven.
Genau.
Und guck, da ist er nämlich. Ganz überrascht tut er jetzt. Lennart.
Guten Tag.
Wir reden gerade von dir.
Ja. Hallo Lennart.
Ihr Solarfake, Lennart.
Ach ja, das ist ja ein Zufall.
Das ist komisch.
Ja, krass. Du auch hier. Im Internet.
Trifft man sich im Internet hier.
Verrückt. Ja. Verrückte Großstadt.
Irrsinn. Ja. Genau. Lennart, du bist Sänger von Sono unter anderem, hast aber auch viele andere Projekte und auch machst viel auch alleine und solo und mit anderen Künstlern zusammen. Das ist ganz toll, dass das klappt, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, das ist
wichtigste Frage: Läuft deine Aufnahme zu Hause am Gerät?
Ja, genau.
Natürlich läuft die.
Genau. Ja.
Wichtigste Frage gleich zum Anfang: Was trinkst du denn? Trinkst du was?
Ich trinke jetzt tatsächlich gerade noch Wasser, weil mein Biervorrat zu Ende ist, was einfach, ich fange schon an zu zittern, aber noch halte ich mich mit Wasser über Wasser.
Oh. Okay.
Das Schlimmste ist, wenn es Bier alle ist, ne?
Ja.
Ja, sag ich ja.
Den kennt man. Wo bist denn du gerade hier? Also
ich bin jetzt
im Internet
zu Hause.
Wo ist
das? Ja, genau. Ich war planmäßig, dachte ich ja eigentlich, dass ich noch bei einem Songwriting-Camp in Hamburg wäre.
Ja.
Ja.
Aber wir waren schon so früh fertig mit dem Song. Wir waren schon so fertig, dass ich schon nach Hause konnte. Deswegen kann ich jetzt hier in meinen heimischen vier Wänden irgendwie mein Interface und Rechner aufbauen, was ich irgendwie dann doch etwas netter finde.
Auf jeden Fall.
Ich wohne, um auf deine Frage mal tatsächlich zu antworten, ich würde sagen, im erweiterten Speckgürtel von Hamburg.
Oh. Ah,
ich wohne in Schleswig-Holstein, nordwestlich von Hamburg, sind nur 29 Kilometer bis zur Stadtgrenze, aber das macht dann finanziell doch schon wieder was aus. Deswegen hier kann ich
wohnen. Das hört man von vielen Hamburgern nämlich, deswegen frage ich so.
Ja.
Die dann irgendwie so ein Taxigeld mit in ihre Miete reinrechnen quasi und dann immer noch billiger kommen.
Genau.
Irgendwie.
Ja, also ich meine, ich habe ja zwei Kinder und also mit Familie, also eine Frau und zwei Kinder und das dann irgendwie in Hamburg, das kannst du vergessen.
Krasses Ding. Ey, erzähl mal von dem Songwriting Camp, was war denn das? Das klingt ja abgefahren. Was macht man da? Sitzt man da im Zelt?
Du genau. Nicht schlecht. Songwriting Camp ist tatsächlich, wenn sich Produzenten und Songschreiber und Künstler treffen und in Teams zusammengestellt werden und dann kommen die halt in ein Studio und fangen an, zusammen Songs zu schreiben und auszuproduzieren.
Okay.
Und das war in diesem Fall von sozusagen meinem Mutterverlag initiiert, weil wir haben mit Sono jetzt ja eine eigene Edition, aber wir machen eben den ganzen administrativen Kram, den ein Verlag so tut, wie Songs anmelden und GEMA-Sachen reklamieren und sowas, das tun wir eben nicht. Und die Kreativarbeit macht eben auch dieser Mutterverlag und das ist Sheffield Publishing, die gehören zu Contour Records und da ging es darum, hauptsächlich halt relativ kommerzielle Dance-Themen mit Content zu befüllen, also Songs und Tracks zu schreiben und das halt mit den jeweiligen Künstlern und Produzenten, die halt vor Ort sind. Und das macht großen Spaß, weil man, wenn man mit anderen Leuten schreibt, macht man halt Dinge, die man alleine meistens nicht tun würde oder auf die man auch nicht kommen würde. Und deswegen finde ich diesen Austausch tatsächlich immer sehr spannend.
Mhm. Okay.
Ah, Sven hat ganz genau zugehört.
Ja, hab ich. Wieso?
Ja, kleiner Insider. Ja,
genau.
Ja, krass.
Genau.
Und da seid ihr jetzt schon fertig. Wie lange ging das denn?
Heute war erst der erste Tag, also das geht jetzt über 3 Tage und heute war irgendwie der erste Tag und eigentlich eher so ein bisschen so Anwärmphase, aber das Lustige ist, es ging auch erst um 11 los und dann stand da halt 11 bis Open End, aber es war so, wir waren ein Dreierteam, das heißt, da saß Eric Chase, ist halt auch ein DJ und Produzent, der saß halt am Rechner und dann war da eine Künstlerin, die nennt sich Thunder Bay, ist Anfang 20 und ist eine echt tolle Sängerin und konnte super schreiben und ich hatte die Funktion eines Topliners, das heißt, ich bin der, der für Text und Melodie zuständig ist, aber hatte eben nicht den Druck, das auch noch singen zu müssen, sondern das durfte sie dann übernehmen. Und dann haben wir quasi eigentlich eine Nummer für sie gemacht. Und es hat riesen Spaß gemacht. Wir waren einfach um 5:30 waren wir einfach fertig. Es war so, ja, Song steht doch. Also der Rest ist dann halt ausproduzieren, ja. Aber das muss ja jetzt nicht bei einem Songwriting-Camp passieren. Und deswegen war es so, Jungs, wenn wir mit dem Song durch sind, dann fahre ich jetzt nach Hause, dann kann ich diesen wunderbaren Podcast zu Hause aufnehmen und weiß, wie mein Internet und mein Studio funktioniert und dann klingt das auch so, wie wir das haben wollen.
Ja, also da werden die Rollen quasi schon vorher ganz genau festgelegt, wer was macht. Quasi bei
so einem Camp. Ja und nein. Also es gibt auch immer so Zwischendinge. Aber es ist grundsätzlich bei Songwriting-Camps hast du eigentlich immer den Typen, der am Rechner sind, das ist der. Wir nennen ihn immer den Track-Guy.
Also der muss alles aufnehmen quasi, oder?
Genau. Und der kümmert sich um die Technik und stellt die Peripherie. Und dann gibt es eben Leute wie mich, die dann eigentlich eher für die Gesangsmelodien da sind und eben texten. Es kann ja auch nicht jeder jedes Gewerk so. Mhm. Also texten ist was anderes als komponieren. Und dann ist halt auch wieder, ich würde sagen, was jedenfalls kommerziellen Dance angeht, bin ich nicht der richtige Produzent. Dafür gibt es halt andere. Und so kann man die Aufgaben dann halt so verteilen, dass der Output am besten ist. So, dass jeder das macht, was er halt am besten kann.
Ja, cool.
Also, um das gleich mal aufzugreifen, ich muss ja dazu sagen, ich komme nicht aus dieser Elektroszene, wo du dich im Prinzip mit Sono bewegst und musste mich dann so ein bisschen in das Thema rinhören. Und
frag mich mal.
Ich verstehe nicht, warum du nicht ein Loft in Hamburg im Zentrum hast. Wenn ich deine Musik so höre, muss ich ehrlich sagen, ich hab mir so auf YouTube Songs angehört und der erste Song, den ich gehört habe, war Better. Und da dachte ich, warum läuft der eigentlich nicht überall im Radio oder in Filmen oder so? Und dann kam noch einer und noch einer und noch einer. Ja. Was läuft denn da also falsch in dieser
danke
Welt,
für die Blumen.
Wenn diese Songs?
Einiges. Und in der Musikbranche auch. Also. Du, also diese Frage habe ich schon so häufig gehört und ich habe irgendwann aufgehört, mir drüber Gedanken zu machen. Tatsächlich, um einmal auf Corona kurz zu sprechen zu kommen, der Lord Voldemort unter den Viren. Ich habe mich in der Zeit tatsächlich wahnsinnig viel weitergebildet. Ich habe, ich glaube, YouTube leer geguckt, was Musikdokus und Musiktheorie angeht. Und da bin ich auch auf sehr interessante Zahlen gestoßen, die mir neulich in einem Interview, also nicht mir, sondern ich habe ein Interview mit Ed Sheeran gesehen, der diese Zahlen dann nochmal bestätigt hat. Es ist inzwischen so, dass jeden Tag bei Spotify 60.000 Songs veröffentlicht werden. Jeden Tag. Ja. So, das heißt, und jetzt sind wir wieder am Anfang des Jahrhunderts. Die Produktionsmittel sind so viel billiger geworden und günstiger geworden, dass es keine Kunst ist, einen gut klingenden Track herzustellen. Und den zu veröffentlichen ist auch keine Kunst. Aber den zu vermarkten kostet noch genauso viel Geld wie früher. Okay. Und wenn du halt durchkommen willst bei 60.000 VÖs jeden Tag, musst du einfach ein echtes funktionierendes Netzwerk und echt Patte mitbringen. Und dann kommt man da auch rein. Und das sollte dann die Frage beantworten, warum ich kein Loft in Hamburg habe.
Du klopfst noch an, quasi.
Weil es mal wieder noch. Nicht um die Lassen Kunst die geht, rein. Sondern um den ganzen Scheiß drumherum. War es da furchtbar.
Ja, ganz genau. Und irgendwie ist mir der Content und die Kunst irgendwie dann doch wichtiger. Ja. Und das drumherum, macht man halt mit.
Aber dann lass uns doch gleich mal das aufgreifen. Wie läuft denn dann so eine typische Arbeit bei Sono ab? Kann man das so mit diesem Songwriting-Camp vergleichen oder ist das was ganz anderes? Erzähl mal ein bisschen. bitte.
Nee, das ist was anderes. Also inzwischen haben sich bei uns eigentlich zwei Arbeitsweisen etabliert. Die eine Arbeitsweise ist die, dass ich hier in meinem Zimmer sitze und wie früher wirklich eine Demo vorproduziere. Also meistens schreibe ich ja wirklich mit einer Gitarre vorm Bauch. Mhm. Manchmal setze ich mich auch ans Klavier und schreibe am Klavier. Und dann kriegen die Jungs von mir wirklich ein Logic-File geschickt oder einfach nur erstmal nur ein Song, halt eine Stereoaufnahme und sag halt, guck mal Jungs, das ist der Song. Und dann ist es manchmal wirklich nur Gitarre und Gesang, manchmal ist es nur Klavier und Gesang, manchmal habe ich es schon ein bisschen anproduziert, dass irgendwie ein bisschen drunter läuft. Mhm. Ich habe mir aber abgewöhnt, richtige Produktion an Sono zu geben, weil es ist vergebene Liebesmüh, weil die Jungs dann im Studio sitzen und alles von Grund auf nochmal machen. Weil das, was Martin und Florian wirklich sehr gut können, ist halt Beats programmieren. Mhm. Das kann ich nicht. Ja. Das kann ich jedenfalls nicht so gut, wie die beiden das können. Und das klingt bei mir dann auch nicht so fett. Es gibt so ein, zwei Ausreißer. Wir haben eine Coverversion gemacht auf unserem Best-of-Album. Da haben wir Space Oddity von David Bowie gecovert und da habe ich tatsächlich 90% bei mir hier zu Hause gemacht und habe das den Jungs geschickt und das haben wir dann nur noch in Anführungszeichen, da wurde es dann nochmal gemischt und ein paar Hallräume verändert und ein paar Sounds ausgetauscht, aber da kam wirklich die meiste Arbeit von mir. Aber meistens ist es so, dass die Jungs von mir relativ rohes Zeug kriegen und anfangen, das auszuproduzieren. Variante B ist, Martin und Florian sitzen im Studio und bauen Instrumental-Tracks und schicken mir die rüber, die einfach, sagen wir mal, anproduziert sind. Hm. Man hört verschiedene Parts und so. Und dann setze ich mich hier hin und mache halt die Arbeit, wie beim Songwriting-Camp, tatsächlich eines Topliners. Das heißt, ich überlege mir eine Gesangsmelodie und den Text. Und das nehme ich auf und schicke denen das rüber. Und in Stufe 2 treffen wir uns dann zu dritt im Studio und fangen an, das Ding dann halt richtig aufzubauen. Das sind so die meisten, so entstehen meistens die Tracks. Das
klang jetzt so ein bisschen understatement-mäßig, aber ich habe mir vorhin auf YouTube die Akustikversion von Flames Get Higher angeguckt.
Ja.
Und ich muss sagen, deine Gitarrenarbeit ist jetzt auch wirklich schon ziemlich aussagekräftig. Also,
na, danke.
Ich spiele ja selber Gitarre und musste dann sagen, okay, meine Gitarre kann sowas nicht, was deine gemacht hat.
Das liegt natürlich an der Gitarre.
Nur an der Gitarre. Ja, okay, du hast wahrscheinlich eine teurere Gitarre, klar.
Ja, ja, absolut.
Genau.
Ich weiß nicht, welche ich da spiele, aber tatsächlich jetzt momentan spiele ich eine Gitarre, die kostet gar nicht so viel Geld. Aber sie ist.
Ja, guck mal, willkommen in unserer Welt. Das machen wir auch immer.
Ja. Du sag mal, du hast vorhin, als André meinte, er kommt nicht so aus dem Dance-Bereich, so gelacht, frag mich mal und jetzt von Gitarre erzählt, wo liegen denn so musikalisch deine Wurzeln?
Ich komme so überhaupt nicht aus dem Elektro. Also als die Jungs,
das ist
ja schon 22 Jahre her, als die mich gefragt haben, ob ich mal Lust hätte, irgendwie für eine Techno-Nummer was einzusingen, war für mich alles, was halt eine Kick hatte, die Four to the Floor war alles Techno.
Komm in meiner Welt.
So. Und weil, also ich bin, vor allen Dingen, als sie mich anriefen, war ich gerade im Studio und habe für einen Freund von mir eine Ska-Nummer eingetrommelt. Okay. Also ich
Ach, das kannst ja du auch noch, krass.
Konnte ich. Ja, ich habe 18 Jahre lang Schlagzeug gespielt.
Echt?
Und ich habe so ungefähr jedes Instrument durch. Bei irgendeinem bin ich dann halt hängen geblieben. Okay. Ich komme total aus der handgemachten Musik. Ich bin so ein Kind meiner Eltern. Und meine Eltern sind beide Jahrgang 50. Das heißt, es sind die klassischen 68er und der Plattenschrank war voll mit Beatles, Stones, Hendrix, James Brown und Konsorten. Und das ist tatsächlich mein Hintergrund. Ich habe einen total handgemachten, altmodischen Singer-Songwriter Hintergrund.
Also kommst du aus einer musikalischen Familie? Kann man das so sagen quasi?
Das kann man schon so sagen, ja. Also meine Eltern spielen zwar beide keine Instrumente, haben aber beide Jahrzehnte im Chor gesungen, aber ich habe noch eine große Schwester und die ist wiederum auch ausgebildete Mezzosopranistin. Und,
ach, krass.
Ja, die macht auch Musik, aber eben die andere Seite. Hm. Und genau.
Ah, und was war dein erstes Instrument, was du gelernt hast?
Klavier.
Klavier, oh, das schadet natürlich nicht.
Ich habe mit 6 angefangen mit Klavier.
Wenn man Songs schreibt, ne?
es hilft.
Ja. Okay, und dann, wenn wir da gerade dabei sind, was waren da so deine ersten musikalischen Vorlieben? War das dann wirklich so Singer-Songwriter-Kram oder eher dieses
Beatles? Also tatsächlich waren meine ersten Vorlieben waren wirklich die Beatles, das ist kein Scheiß.
Okay.
Das hat mich wirklich total getriggert, auch als kleiner Junge. Als ich dann anfing, so meinen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln, dann kam natürlich Michael Jackson.
Hm. Ah.
das hielt auch relativ lange, muss ich ehrlich gestehen. Und dann kam.
Das ist geil, wie du das so natürlich sagst. Ich meine, ich bin ein Punker, ne? Für mich war das jetzt irgendwie.
So, ja, wobei ich hatte so das Gefühl, es gab eine Zeit lang, ist irgendwie, also das, ich finde das ja wirklich ein Phänomen mit Michael Jackson. Das ist halt, ich weiß noch, in dem Jahr, als Michael Jackson gestorben ist, und das ist auch schon wieder erschreckende 10 Jahre her übrigens.
Krass, ne?
Da habe ich im Bus gesessen und da saß irgendwie so eine ungefähr 8-Jährige vor mir im Bus mit ihrer Mutter und hatte sich eine Bravo gekauft und macht diese Bravo auf und sagt, krass, ein Michael Jackson Poster. Und das war halt irgendwie 2012, wo du denkst so, wow, echt, immer noch? Michael Jackson Poster ist hoch im Kurs? Krass. Mhm. Und mein Sohn, der jetzt 9 ist, hat 2 Jahre lang, hat er genau 2 Platten gehört und das war Bad und Thriller.
Okay, krass.
Und das war so, wie ein Künstler es schafft, Generationen von heranwachsenden Kindern mit seiner Musik zu begeistern, finde ich es einfach ein absolutes Phänomen.
Hm. Ah, okay.
Deswegen sagte ich natürlich, weil ich so das Gefühl hatte, jeder hatte irgendwie mal eine Michael Jackson Phase. Also ich weiß nicht, ob du direkt mit Punk angefangen hast, aber das ist dann auch ein interessanter Weg.
Also tatsächlich war das wirklich so ganz, ich mach's ganz kurz, als ich mein erstes Radio geschenkt bekommen habe, habe ich so die Radiosendung durchgehört und die mich wirklich geflasht hat, das war so eine so zur Wendezeit so eine ja Indie-Punk-Sendung und da dachte ich, Alter, was denn das?
Ja, geil.
Und da bin ich voll drauf hängen geblieben. Ja, ganz klassisch, ja.
Hm. Ja, ja, cool.
Ja, krass. Ja. Okay.
Wie ist denn das bei Solo? Das hat mich vorhin die Frage die ganze Zeit beschäftigt. Was kommen denn so für Leute zu euren Konzerten?
Also ihr müsstet ja.
Was kommen denn so für Leute zu euren Konzerten?
Ihr müsstet ja eine wahnsinnige Bandbreite haben. So.
Ja, das stimmt auch. Das ist tatsächlich so. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil wir seit Anfang an so zwischen den Welten wandern. Am Anfang war es, also ich meine, wir reden von vor 22 Jahren, da kam halt Keep Control und dann kam Blame und da waren wir wirklich irgendwie...
So lange ist das schon her? Krass.
Ja, ist das nicht fürchterlich?
Ja, krass, ja. Also, aber dass das immer noch läuft und immer noch kennt das jeder.
Krass. Ist immer noch auf, also in verschiedenen Remixen auf Ibiza-Samplern drauf, Compilations und so, das war
mehr heftig, ne? Krass. Genau, und deswegen waren wir halt damals eher so in diesem Ibiza-Elektro-Umfeld halt unterwegs. Und wir sind dann wirklich erst 2 Jahre später, ich habe gestern irgendwie auch ein Interview geschrieben, wo jemand fragte, was hattet ihr denn für Kontakte in die Szene? Wie seid ihr da reingekommen? Wieso, wir hatten überhaupt keine Kontakte in die Szene. Es war tatsächlich so, dass zwischen 2000 und 2003 gab es irgendwie so eine Zeit, wo die Elektro und diese angegoffte Szene wirklich viele so Schnittmengen hatte, wo Sachen aus dem Elektro so in Goth-Clubs liefen und umgekehrt. Und in der Zeit sind wir gebucht worden, da war dieses schlimme Hochwasser in Dresden an der Elbe und da gab es in Hamburg in der Markthalle ein Benefizkonzert, das hieß Gegen den Strom. Und da wurden wir eingeladen, da zu spielen. Und auf einmal waren wir mit lauter weiß geschminkten, Patchouli-riechenden Acts hinter der Bühne. Und wir drei waren so, okay, was ist jetzt los? Und warum wollen die uns hier? Und hatten das Gefühl, wir sind völlig fehl am Platz. Und dann kam das aber richtig gut an. Und wir verstanden es nicht, haben uns aber drüber gefreut. Und dann sind wir so quasi so ein bisschen von der dunklen Szene, glaube ich, final annektiert worden, als wir 2005 mit Apoptigma Berserk auf Tour waren und bei denen halt Support gespielt haben. Und seitdem ist unser Publikum von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber der Anteil an schwarzen T-Shirts ist immer bei, sagen wir, 60-70%. Ja.
Das ist tatsächlich auch was mich total interessiert hat, wie dieser Sprung kam. Ja. Und hast du dann umgekehrt, gab es vorher von deiner Seite schon überhaupt, also jetzt auch privat oder als Musiker, Berührungen und Schnittmengen mit der Szene oder war das wirklich für dich auch neu, dass du das alles dann neu entdeckt hast? Oder?
Total.
Ja?
Also es war, ich habe durch Sono habe ich überhaupt erstmal angefangen, dann mich auch mit elektronischer Musik auseinanderzusetzen. Weil wie gesagt, vorher war für mich alles Techno. So. Und dann waren wir auf einmal eingeladen.
Also gleich so zwei neue Welten, ne? Total crazy eigentlich, oder?
Genau.
Also krass.
Und zuerst kam die eine, da waren wir halt, da waren wir in Miami bei der Winter Music Conference. Das ist sowas wie Amsterdam Dance Event oder so. Es gibt da ja immer solche Messen. Und dann weiß ich, dann saßen wir irgendwie in South Beach in Miami bei so einem Frühstücksladen und hinter uns saß Goldie, der Drum and Bass Produzent, DJ, zusammen am Tisch mit Kruder und Dorfmeister und dahinter saß DJ Hell und es war so, okay, krass, wo bin ich denn hier gelandet? das war so, dann habe ich angefangen halt Kruder und Dorfmeister zu hören, merkt, okay, das ist auch elektronische Musik, wenn auch eine andere Farbe, aber die finde ich richtig geil. Und dann weiß ich halt, als wir dann auf Tour waren mit A-Pop, das war halt wirklich auch für mich so eine Initialzündung, weil wir da, das war eine Nightliner-Tour. Wir waren die Vorband, wir hatten keinen Nightliner, also haben wir uns ein Wohnmobil gemietet und sind da tatsächlich einfach immer stumpf nachts dem Nightliner hinterhergefahren und konnten aber dann halt, weil wir nur zu dritt waren in diesem großen Wohnmobil, hatte jeder ein Doppelbett. Das war ziemlich geil eigentlich. Und dann hatten wir die Nachtfahrt von Berlin nach Köln. Und da sagte Martin so, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und packte Songs of Faith and Devotion rein, die wir dann auf der Autobahn nachts irgendwie durchgehört haben. Und ich war so, Alter, was ist das denn? Und dann haben wir die Platte nochmal gehört. Und dann kam halt für mich so, okay, ich verstehe. Ja. Dann habe ich angefangen, Depeche Mode auch zu verstehen und so, weil das war, Depeche Mode haben ja nur auch musikalisch sich sehr gewandelt von einer wirklich Klingklang-Popband zu einem ziemlich düsteren Elektro-Rock und wieder zurück irgendwie. Und die Songwriter-Qualitäten eines Martin Gore wusste ich tatsächlich früher einfach nicht zu schätzen. Das hat sich sehr geändert. Mhm.
Und sag mal, wie habt ihr denn zueinander gefunden, wenn du sagst, deine Kollegen haben dich gefragt, willst du nicht mal einen Song singen? Und es gab vorher gar keine Berührung zu der Szene. Also irgendwie müsst ihr ja zueinander gefunden haben.
Ja, das war ganz lustig. Das war über einen Mittelsmann beziehungsweise eine Mittelsfrau. Ich hab eine Lehre gemacht und meine Ausbilderin, wenn man so will, war die Mitbewohnerin von Martin. Von Sono. Mh. Und ich habe halt damals schon immer meine Bands gehabt und habe ihr immer schön Tickets verkauft für Band, also für kleine Indie-Konzerte in Hamburg im Logo, der lautesten Sauna Hamburgs. Und sie hat sich dann immer für 10 Mark irgendwie ein Ticket gekauft und ist nie gekommen. Und fragte sie mich eines Tages, du sag mal, mein Mitbewohner ist DJ, die brauchen Sänger und du singst doch, oder? Ich so, ja, ich sing. Ja, hast du Lust, mal eine Techno-Nummer einzusingen? Techno. Ja Gott, warum nicht? So. Und dann sind wir halt zusammen ins Studio gefahren, haben eigentlich 3 Stunden rumgealbert und zwischendurch eine halbe Stunde Keep Control aufgenommen.
Ja, das ist abgefahren, oder? Das kann man sich nicht ausdenken.
Und da haben die Jungs ja sowieso, glaube ich, mich für komplett verrückt erklärt, weil ich habe halt auch 6 Jahre im Knabenchor gesungen und habe einfach so ein bisschen klassische Ausbildung und bin halt erstmal wirklich Viertelstunde lang in ein anderes Zimmer gegangen, habe mich eingesungen, habe mich richtig aufgewärmt und die dachten so, Alter, was macht der denn da? Wie bescheuert klingt das denn? Aber als ich dann vor dem Mikro stand, dann hatten wir doch irgendwie unseren Spaß und dann haben wir weitergemacht.
Cool. Könnt ihr mir vorstellen, dass so Techno-Produzenten von mit dem Begriff warm singen manchmal ganz andere Dinge assoziieren, wozu man ins andere Zimmer gehen muss?
Oder der Hörste, der singt sich wirklich warm.
Ja, genau. Ist der bescheuert.
Was denn der? Und sag mal, gibt es außer Depeche Mode noch so eine Band, die du jetzt durch diese Überschneidung zur schwarzen Szene, sage ich mal, irgendwie für dich entdeckt hast?
Also sagst, außer Solar Fake cool? Natürlich. Ja.
Außer Solar Fake natürlich.
Ja. Darf ich ehrlich sein?
Ja.
Nein.
Das ist cool. Ja.
Also ich hatte eine Phase unabhängig von Sono hatte ich vorher tatsächlich mal Marilyn Manson gehört und das stimmt nicht, was ich sage. Also ich fand Marilyn Manson geil und bin dadurch so ein bisschen auch auf Nine Inch Nails gekommen. Und Rammstein habe ich tatsächlich dadurch entdeckt. Klingt total bescheuert, aber es war so, dass wir, und da sind wir wieder bei der A-Pop-Tour. Ich meine, eine Band aus Norwegen und wir sind irgendwie Backstage zusammen, also es war sowieso, die Tour war so ein Traum, weil es war eigentlich nie klar, wer Hauptband und wer Vorband ist, jedenfalls solange wir hinter der Bühne waren. Weil wir immer, es gab immer 2 Garderoben und es war immer egal. Also der eine war immer in der anderen Garderobe und so, wir hatten einfach, es war wirklich eine Klassenfahrt irgendwie. Und dann in Berlin nach dem Konzert, dann kam Anders, der damalige Gitarrist, und wir hatten so ein Bose Soundsystem mit, wo man iPod andocken konnte. Und dann fragte er nur ganz lieb so, excuse me, may I? Und er so, ja klar, mach doch. Und auf einmal, und dann fing er an, halt Rammstein anzumachen, und auf einmal konnten alle Norweger Deutsch und habe jedes Wort mitgesungen. Und du saßt dann, dachtest so, boah, wie krass ist das denn? Ja. Und dann habe ich tatsächlich überhaupt erst begriffen, was Rammstein für einen Impact haben. Und dass das halt so, also ich habe eine Karte hier seit 2 Jahren liegen, tatsächlich für die Rammstein-Tour. es ist jetzt nicht so, dass ich Rammstein-CDs hören könnte. Das macht mich dann doch eher aggro. Ich habe aber 3 DVDs von denen hier liegen. Und ich gucke mir die Shows an und finde, es ist einfach total state of the art. Und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dem Handwerk und was die da tun und mit welcher Konsequenz sie das machen. Und würde mich deswegen dann schon als Rammstein-Fan bezeichnen. Und das aber halt auch erst, seit ich in dieser Szene unterwegs bin, weil mir die das so ein bisschen näher gebracht hat.
Okay.
Ah, und wenn du jetzt privat aber Musik hörst, dann nach wie vor lieber Handgemachte, wo du so herkommst?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Was ist da so aktuell was du richtig cool findest?
Ja, Achtung, jetzt wird's sehr nerdig. Es gibt einen Künstler, der heißt Theo Katzmann. Okay. Und Theo Katzmann ist, es gibt eine Band, die ist so ein typisches, es gibt so Musikerbands. Die alle kennen, sind Toto, wo jeder Musiker so, oh Gott, geil. So, ja. Und es gibt aber jetzt auch modernere dieser Kombos und da gibt es eine Band, die heißt Wolfpack. Mhm. Die haben sich mit Absicht Wolfpack genannt, damit man es so spricht, wie ein deutscher Wolfpack aussprechen würde. Die haben also auch einen sehr lustigen Humor.
Ah, sind ich kenne eine Quastband, die so hieß, ja, okay.
Oh, aber und das sind irgendwie halt so fünf oder sechs Amis und die wechseln auch irgendwie die Instrumente durch. Dann steht der Schlagzeuger, steht auf einmal vorne und macht halt Gitarre und Gesang. Das ist dann halt Theo Katzmann. Und jeder einzelne dieser Bandmitglieder macht für sich eben auch Scheiben und ist unfassbar gut. Hm. Und Theo Katzmann hat, ja, ich glaube, 2020 eine Platte rausgebracht, die bei mir immer noch jeden Tag läuft. Und ich muss mich auch als absoluten John Mayer-Fan bezeichnen. Oh. Ich mag einfach amerikanisches Songwriting mit guten Arrangements und ja.
Okay. Aha, also beschreib mal ganz kurz, dieser Theo Katzmann, von dem du gerade erzählt hast, der ist dann auch ein Songwriter oder was? Also für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat? Ah, okay.
Mhm. Okay. Er schreibt Songs, er spielt Gitarre, er spielt Schlagzeug, er singt und ich glaube, auf seiner Platte spielt er einfach auch fast alles.
Ah.
So selber. Und es ist unfassbar.
Ah.
Aber es ist eben nicht nur das Handwerk, sondern es sind einfach auch so schöne Songs.
Ja, wollte gerade sagen, sonst ist es ja auch
doof. Das sind Melodiebögen und Kompositionen, wo mir einfach das Herz aufgeht.
Ah. Da muss ich doch direkt mal reinhören, cool. Ja, wirklich. Ja. Mal wieder nicht schlecht genug fühle als Musiker, dann höre ich da mal rein.
Genau.
Das geht bei mir so schnell, da brauche ich irgendwie keine guten Musiker für.
Sowas habe ich aber auch gehabt. Da war ich einmal auf einem Konzert von einem Künstler, wo ich dann einerseits war ich komplett inspiriert und andererseits war ich am Boden zerstört, weil ich einfach echt nur da stand und dachte, scheiße, dieses Level wirst du nie erreichen. Und bin auf dem Nachhauseweg, ich bin da mit dem Auto hingefahren, ich habe mich verfahren auf dem Weg nach Hause, weil ich nur bei diesem Konzert war und diese Frage, wie zur Hölle hat er das gemacht? So. Irgendwann war es,
und
wo
Welt.
Zur Hölle bin ich eigentlich?
Ja. Krass, so geht es uns immer, immer so, wenn wir unseren Support gesehen haben.
Mir geht es tatsächlich immer so, wenn ich Metric zum Beispiel höre, irgendwie da geht es mir jedes Mal so, irgendwie, dass ich jedes Mal, wenn ich die Texte von dieser Frau höre und wie sie die singt, habe ich immer diese Ding, dass ich sage, scheiße, das ist auf so einem Level, da kommst du nie und nimmer ran.
Wie schreibt die sich?
Metric ist das. Das ist eine kanadische Band, meine irgendwie totale Lieblingsband.
M-E-T-R-I-C-K? Oh,
ohne K.
Metric. Ja. Gut, habe ich notiert, danke.
Unbedingt mal reinhören, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Wir machen mal ein paar Fragen von Fans, wa?
Ja, warte mal ganz kurz, eine Sache interessiert mich noch, ja. Lennart. Hast du dich jetzt nach all der Zeit daran gewöhnt, dass so viele Gruftis zu euch kommen oder ist das immer noch komisch?
Doch, langsam geht's. Nein, klar habe ich mich daran gewöhnt. Ich finde das ja auch spannend. Also wir haben uns das ja, ich formuliere das immer so, wir haben uns halt sehr bequem gemacht zwischen den Stühlen. Und ich finde es auch tatsächlich immer total schön, auch auf diese Festivals zu kommen. Und dann gibt es, guck mal, jetzt muss ich schon wieder merken, doch, es gibt jemanden, Daniel Mayer zum Beispiel, was der so macht, finde ich ja auch irgendwie immer wieder ganz spannend.
Der ist ja auch wirklich ganz speziell, ja.
Inzwischen ist es halt so, weißt du, man trifft sich auf diesen Festivals und irgendwie ist es immer auch wieder ein bisschen Klassenfahrt oder Familientreffen. Also, ach, guck mal, der ist auch wieder da und das macht immer total Laune. So.
Ich weiß, jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage. Wie ist denn so der krasseste Unterschied, wenn du jetzt auf so einem reinen Elektro, was weiß ich, Festival oder eine Clubshow spielt? Ich könnte mir ja vorstellen, dass in der Szene wiederum eine Band mit Gesang auch eher ungewöhnlich ist, oder? Oder gibt es da mehrere und ich kenne das nur alles nicht so? Weißt du, was ich meine?
Das ist eine Mischung aus beiden. Ja, klar. Also, weißt du, Du hast vollkommen recht. Also auch da sind wir eher der Paradiesvogel, weil wir dann eben auch, also deswegen spielen wir da auch nicht mehr. wir werden da nicht mehr gebucht, weil wir einfach immer songorientierter werden und immer weniger trackmäßig so. Und Martin hat irgendwann ja auch gesagt, ich leg nicht mehr auf, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe das Gefühl, ich bin da auch zu alt für, also für diese Art von Club. Events, bei denen wir irgendwie aufgetreten sind. Und ja, wir haben es einfach auch leider nie geschafft, muss man auch ehrlich zugeben, auf die Festivals und die Veranstaltungen zu kommen, wo wir gerne oder wo wir uns gesehen haben, wo wir gerne gespielt hätten. Und ja, genau, wir waren da eben auch die Paradiesvögel und gehörten auch irgendwie nicht so richtig dazu.
Ja, aber ja, wenn man das jetzt so, sieht, zum Beispiel, wir haben ja ich glaube, beim letzten stattfindenden WGT haben wir, glaube ich, zusammengespielt, ne, im Westbad irgendwie.
Ja, genau.
Das war ja wirklich großartig, was da an Publikumsreaktionen bei euch war. Und ich lege ja auch öfter mal auf, so in Clubs und so. Und Better ist auf jeden Fall Standard bei mir. Das kommt immer. Und das funktioniert auch wirklich immer und wirklich super. Also das ist
und das ist so lustig, oder? Weil das nun wirklich der bunteste, poppigste
ist
Track
großartig,
ist,
den wir haben. Das ist einfach großartig.
Und das ist nur so ein Phänomen, weil das ist, weißt du, wir haben es in 22 Jahren irgendwie nicht geschafft, aus dem Schatten von Keep Control rauszukommen. Also, ja. Aber bei den wirklichen Dunkelveranstaltungen spielen wir Better und die Leute drehen durch.
Ja,
und wir so, hä? Okay.
Ja, aber das ist halt manchmal so das Schicksal, oder? Das ist doch auch cool irgendwie, wie das so.
Ja, total.
Das ist deine Wege schlängelt irgendwie, da planst du sonst was und dann, ich meine,
ja.
durch deine WG oder was da entstanden ist, also total crazy. Also,
übrigens, ich muss dir beipflichten, Sven, also dieser Tag da im Westbad, das war doch auch, da haben ja doch noch, ihr habt gespielt und Empathy Test und wir, also die ganze Zusammenstellung war auch so geil.
Großartig.
Also, das war schon,
Fall, genau.
Abgesehen davon, dass es halt gefühlte 50 Grad hatte vor und hinter der Bühne, war es mega geil.
Genau, ja, eben. Genau, also viel, viel besser geht's kaum. Irgendwie,
stimmt,
denke ich.
Das Einzige war, dass irgendwas mit dem Beamer nicht stimmte und unser gesamte Videos alle pink waren.
Okay. Na.
So, alles war nicht schwarz-weiß, war alles pink, aber irgendwie war das irgendwann auch lustig.
Na ja. Du kannst ja im Nachhinein noch als Kunst verkaufen, dann auf so
ich
einer
meine,
schwarzen Veranstaltung.
Das tue ich jetzt ja gerade.
Ja. Wenn jetzt der nächste Act irgendwie nur noch pinke Videos macht, dann wart ihr die Vorreiter einfach.
Genau, ja, so. Genau. Naja, egal.
Telekom. Aber bevor wir jetzt Fragen kommen, ich muss noch einmal ein ganz heißes Eisen
anfassen. Jetzt muss noch eine Frage stellen.
So ein richtig ganz heißes Eisen.
Ja.
Ich hörte von einer Veranstaltung, wo du mal gespielt hast, und zwar bei einer Geburtstagsparty auf dem Baukhof bei Lüneburg. Und da habe ich jetzt die Frage, lebt Elvis in Bitterfeld oder in Bielefeld?
In Bielefeld.
In Bielefeld, okay. Ist die Sache jetzt ungeklärt? Das ist jetzt eher interner gewesen zwischen mir und meiner Freundin.
Und jetzt nochmal, wo habe ich gespielt?
Auf dem Baukhof. Das ist so ein bei einer offener Geburtstagsparty.
Ich
nenne jetzt keine Namen.
Ja,
aber
stimmt.
Und da hast du an einem Lagerfeuer Gitarre gespielt und da gab es einen Song,
richtig.
Elvis lebt in
Bielefeld.
Ja, okay. Eindeutig. Wunderbar. Dann,
okay. Also nicht Bitterfeld.
Ja.
Bitterfeld wäre auch.
Ist diese Rätsel jetzt auch gelöst.
Gut.
Ja. Dann bitte Jeans wieder übernehmen.
Ich wollte nur sagen, es kamen wahnsinnig viele Fragen und die kann jetzt mal der Chef vorlesen, sonst quatschen wir ja wieder die ganze Zeit.
Ja, ist doch völlig super. Ich fand eine Frage ganz interessant von Alexandra gleich. Vor ein paar Jahren habt ihr ein Konzert in der MB in Leipzig gespielt und da war Alexandra und fand das auch richtig gut. Und danach wurde euch das komplette Equipment geklaut, angeblich. Und sie fragt, ob ihr eure Sachen irgendwie wiederbekommen habt.
Natürlich nicht. Also
ihr habt ihr nicht?
Das war wirklich bitter. Also es war nicht das komplette Equipment.
Okay.
Aber wir haben tatsächlich eine kleine Pechsträhne, das kann man nicht anders sagen, was Leipzig angeht. wir hatten die MB ausverkauft und es war alles geil. Mhm. So. Und hinterher war wieder Schwarzes Leipzig tanzt und Halligalli und so. Und wir haben angefangen, unseren Kram zu laden. Und dann während wir geladen haben, sind Leute einfach auch an den Bus und haben sich so einzelne Taschen und Cases raus und sind verschwunden.
Ernsthaft?
Das ist
so,
ja.
Und irgendwann fragte unsere Merch-Frau, sag mal, wo ist mein Koffer? Und wir so, naja, wenn er nicht hier ist, dann ist er wahrscheinlich auf dem Sonnendeck.
Ja.
Dann ist er wahrscheinlich im Bus. Und dann war so, nee, der ist nicht im Bus. Und da fehlt noch ein Case. Und dann war so, okay, und hier fehlt noch ein Case.
Oh.
Ja. Und dann sind wir zu dem Veranstalter gegangen und meinten halt so, ich glaube, wir sind hier gerade beklaut worden. Und die, oh, ist das schon wieder passiert? Super. Also, Moment mal, ihr wisst das? Hm. Und ihr stellt keine Sekus ab? Hm. Und dann haben sie halt uns einen Beamer geklaut, mein In-Ear-System. Oh. Und irgendwie noch ein Synthi und komischerweise den Klamottenkoffer. Sie wollten nur den Koffer haben. Die Klamotten haben sie großflächig im Park verteilt von unserer Merchfrau.
Super. Sehr
und dann mussten wir halt erstmal noch anderthalb Stunden irgendwie echt Schadensaufnahme machen und mit der Polizei irgendwie sprechen.
Das ist ja das, was man braucht und nach so einem Abend, ja.
Genau, nach so einem ausverkauften Gig, wo du denkst, alles ist geil. Mhm. Und am nächsten Tag hätten wir, also haben wir in Berlin gespielt, auch ausverkauft. Mhm. Und das heißt, wir hatten ungefähr 12 Stunden Zeit, um einen neuen Beamer zu kriegen, ein neues In-Ear-System für mich. Mhm. Und das war, das hätten wir drauf verzichten können. Aber es war tatsächlich der Hammer. Wir kamen in Berlin an und Fischi ist euch ja auch ein Begriff und vielleicht ein paar anderen Fans irgendwie halt auch. Die fragte mich, was hast du für ein In-Ear? Und hat dann in ihrem Freundeskreis gefragt. Und dann kam sie tatsächlich mit dem In-Ear-System von Konrad Oleak an. Hm. Konrad Oleak ist der Mann, der für Goth Meets Classic die sämtlichen Streicher, also Orchesterarrangements schreibt. Und sie erzählt ihm nur die Geschichte. Wir kennen uns nicht, also wir haben uns dadurch kennengelernt, aber der hat mir dann einfach sofort, ohne zu fragen, hat er das System einfach hergestellt und sagt so, ja klar, leih ihm das aus, keine Frage. Hm. Und Ava, die jahrelang ja die Tonfrau in der Moritz-Bastei war und inzwischen in Berlin ist, fragte, was für ein Beamer und hat dann den baugleichen Beamer besorgt. Also wir kamen in Berlin im Club an und dann stand Fischi mit dem In-Ear-System für mich und Ava mit dem Beamer, den wir brauchten. Also es war unfassbar. Ja. Es war so toll. Also so, so nah sind dann Freud und Leid.
Ja, genau.
Ja, cool.
Ja, ja, toll.
Ich fixiere meine Kopfhörerkabel immer noch mit einer Haarnadel von Fischi, übrigens tatsächlich.
Echt?
Ja. Geil. Genau. Und
ja.
Schweizer. Und die andere kennen wir auch, die macht nämlich Ton für uns ab und zu.
Genau.
Also das ist echt lustig.
Genau, genau, die timer uns
tatsächlich. Genau, kennen wir beide gut.
Ja. Genau. Dann hatten wir noch Fragen von Nina. Unserer Nienenden quasi. Wir gendern nämlich auch weibliche Vornamen, wenn es sein muss.
Sehr gut.
Genau. Sie schreibt, du bist als Sänger, Songwriter, Produzent und Multi-Instrumentalist mit vielseitigen Kompetenzen unterwegs. Hilft es dir zum Beispiel als Sänger Produzentenwissen zu haben? Oder ist also ergänzt es sich oder ist es manchmal hinderlich für dich als Sänger sozusagen?
Schöne Frage. Tatsächlich beides. Also in Situationen wie heute bei einem Songwriting-Camp, wo ich nicht der Sänger bin, sondern eher der Produzent und jemand anders vor dem Mikro steht, hilft mir das total, weil ich dann denjenigen, der vor dem Mikro steht, tatsächlich coachen kann. Und es hilft mir natürlich auch, weil ich sehr, wenn ich vor dem Mikro stehe, dann weiß ich auch, was am Ende dieser Recording-Kette auf der Festplatte sein muss. Also was braucht man und was braucht man nicht?
Kannst du dich selber coachen? Frage ich mal kurz dazwischen.
Nein, ich kann mich nicht selber coachen, aber ich kann, ich weiß halt, worauf es ankommt und was nicht, weißt du?
Ja.
Also es gibt ja so, wenn du einfach mal selber dich immer wieder aufgenommen hast, dann lernt man ja auch einfach so die Tricks of the Trade, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Harmonies mache und ich singe eine zweite und eine dritte Stimme und doppel die erste ab, dass ich dann zum Beispiel die Endkonsonanten einfach nicht mehr mitsinge, weil es reicht, wenn der Hauptsänger das macht, weil sonst hast du klackern die T-Laute oder die S-Laute und so. Und solche Sachen, das lernt man. Bitte?
Muss man ewig nacheditieren, nervt. Ja, genau.
Ja, genau. Und das kennst du ja wahrscheinlich halt auch. Und dann weißt du dann halt auch, wenn du das für jemand anderen einsingst, dann machst du das einfach von vornherein so. Da hilft das total. Es ist aber manchmal im Umkehrschluss auch so, wenn man dann aber auch immer alle Brillen gleichzeitig auf hat, dann geht auch manchmal, sagen wir mal, die Jungfräulichkeit verloren. Dann hat man auch immer so die innere Plattenfirma im Kopf. Und dann geht manchmal so dieser ursprüngliche Vibe und die ursprüngliche Energie die man manchmal hat und die man versucht einzufangen, die kann man sich damit selber sehr gut austreiben. Und da ist es dann wiederum sehr hinderlich. Mhm. Deswegen mache ich tatsächlich beim, wenn ich hier so Demo-Gesänge mache und sowas, ist das alles nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Solo-Platten aufnehme, hole ich mir auch meistens einen Produzenten dazu, weil ich weiß, dass ich dann doch eher betriebsblind bin und jemanden mit einem zweiten Paar Ohren haben will, der dann sagen kann, nee, das machst du nochmal, das kannst du besser. Oder reicht doch völlig aus, ist doch cool, können wir mitarbeiten.
Okay, ja, krass. Also du hast in letzter Zeit viel unterschiedlich veröffentlicht, schreibt die Nina noch, unter eigenem Namen mit Rotoskop, Morphose und Sono. Brauchst du als Künstler diese Vielseitigkeit wie die Luft zum Atmen, um inspiriert zu sein? Und was bedeuten, naja, was bedeuten Genres für dich, hatten wir im Prinzip schon irgendwie, aber
Genau. Ja, also ich, auch hier wieder Segen und Fluch. Also um die Frage zu beantworten, ja, ich brauche das. Ja. Oder sagen wir so, ich genieße es total, weil ich beim Musikmachen kann ich ja auch, wenn ich mit verschiedenen Leuten arbeite, kann ich auch verschiedene Facetten meiner Persönlichkeit ausleben, die vielleicht sonst in dem einen, also weißt du, in einem Kosmos nur im Singer-Songwriter-Ding, die könnte ich da gar nicht ausleben, weil die da nicht hinpassen würden. Oder ich kann Dinge bei Sono nicht machen, weil sie da nicht, weil das einfach nicht in die Soundwelt von Sono passt und vice versa. Also ich kann eben auch, weißt du, wenn ich hier meine Singer-Songwriter-Sachen mache, dann passt da eine Four-to-the-Floor-Kick auch nicht drunter unbedingt.
Ja.
Und insofern, ich schätze das einfach sehr, weil ich verschiedene Dinge ausleben kann. Das Problem ist dadurch halt, dass ich für viele Leute, glaube ich, sehr schwer zu fassen bin, weil ich halt nicht in eine Schublade passe. Weißt du, wenn du sonst weißt, guter, alles klar. Kommerz-Techno, Kirmes-Techno. Wissen wir, was das ist? Alles gut.
Ja.
Jack Johnson, Surf, Singer-Songwriter. Wissen wir, was das ist?
Mhm.
Und so, und diese Art von Schublade ist, die gibt es bei mir halt nicht. Und das macht es rein marketingtechnisch tatsächlich bei mir einfach ein bisschen kompliziert.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Als wir das erste Mal Kontakt hatten, jetzt wegen dem Podcast, hattest du gesagt, dass du auf eine Kreuzfahrt dich begibst und da quasi deine Solo-Stücke präsentierst sozusagen und spielst als Musiker.
Als Singer-Songwriter, als Leonard Salomon. Ich war tatsächlich als Künstler auf der AIDA. Und das war auch, also ganz ehrlich, ich fand es total geil. Und ich habe mir da jetzt auch echt ein neues Spielfeld aufgemacht. Ich gehe jetzt im Juni gehe ich wieder auf Kreuzfahrt.
Okay.
Also ich weiß um meinen ökologischen Fußabdruck, dass es halt irgendwie mit Kreuzfahrt irgendwie nicht so prall ist.
Ja.
Aber die Geschichte ist so entstanden, dass ich einfach in der Corona-Zeit wirklich einfach nur geguckt habe, wo zur Hölle kann ich spielen?
Ja, klar.
So, weil wir konnten halt alle nicht spielen. Und dann habe ich über einen Kontakt oder über einen Freund von uns habe ich einfach Kontakt zu der zum Entertainment-Bereich bei der AIDA bekommen. Und habe echt einfach eine Akquise-Mail hingeschrieben und habe gesagt, Leute, ich bin Singer-Songwriter, ich stehe alleine auf der Bühne mit meiner Akustikgitarre und spiele meine Songs. Ich habe ein, zwei Coverversionen dabei, aber ich bin kein Coverkünstler, ich mache keinen Top-40-Scheiß. Wenn ihr euch vorstellen könntet, wenn das irgendwie zu euch passt und dem Publikum passt, lasst uns miteinander reden. Wenn nicht, schönen Tag noch.
Ja.
Ja, und es hat gepasst. Krass. Also die meinten so, ja, wir suchen genau das gerade, weil Ensembles gehen halt nicht und viele Sachen gehen halt nicht und aus Budgetgründen wird gerade eingestampft und kleiner und so.
Mhm.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war jetzt zweimal, einmal zwei Wochen, einmal vier Wochen auf der AIDA, um da halt Konzerte zu spielen und es ist geil.
Ja, krass. Und hast du da auch das Video zu deinem Song Sunshine gedreht, zufällig?
Genau, ganz genau.
Das ist nämlich die nächste Frage von der Nina. Alter,
ja, das war, ich meine, alles andere wäre dumm gewesen. Es war so, ich fahre jetzt 14 Tage in die Karibik und ich habe noch eine Nummer, die heißt Sunshine, die werde ich als Single auskoppeln. Ich wäre doch doof, wenn ich irgendwie nicht eine Kamera mitnehme und da irgendwie Karibik filme. Ja. Also so.
Wie viel Auftritte hat man denn da so am Tag? Also spielst du da bestimmt mehrere Sets dann, oder?
So, Achtung, einmal die Woche.
Nein. Einmal die Woche?
Was? Das ist ja geil.
Krass.
Ja.
Ernsthaft?
Ja, es ist ein hartes Leben.
Und hast du dann ein bisschen so den Personalstatus an den Bars und so? Oder ist da Musst du alles selbst bezahlen.
Witzigerweise tatsächlich nur an der Bar okay. habe ich den Personage. Also
reicht
ich
schon, bin das reicht doch völlig aus.
Genau. Also es ist halt so, es gibt ja den Crew-Status, es gibt den Gaststatus und dann gibt es Staff. Und der Gastkünstler, ich bin da ein Gastkünstler, ich firmiere unter Staff. Das heißt, ich habe alle Rechte, die Gäste haben, habe aber nicht die Pflichten, die Crew hat.
Cool.
Aber dafür muss ich halt weniger an der Bar zahlen und kann eben auch, wenn, also aus Corona-Gründen war es zum Teil eben so, dass die Crew nicht von Bord durfte. Mhm. Ich durfte immer, obwohl ich nicht Gast war, sondern ich war
Genau. Kurt Bibers, oder? Wie der Brite sagen würde?
Ja,
auf jeden Fall.
Ich habe schon schlimmere Jobs gemacht.
Ich sage immer, geht scheiße.
Damit haben wir auch schon eine andere Frage, die später gekommen wäre, beantwortet. Super, wie du durch die Corona-Zeit so durchgekommen bist. Nee, ist perfekt, ist super. Nee, aber das
war
tatsächlich. Genau, ich war 2 Jahre lang in der Karibik. Nee, das stimmt ja nicht. Nein, also ich habe
wohl hast du zweimal gespielt.
Es wäre so schön gewesen.
Corona ist schon schlimm für die Künstler.
Corona war schon echt hart. Ja. So. Also das war eine unfassbare mentale Belastung. Mhm. Ich war jetzt ja auch nur tatsächlich das zweite Mal dann wieder in der Karibik mit AIDA, weil ich wieder die Nachricht gekriegt habe, so die Tour mit Sono müssen wir jetzt schon wieder verschieben. Ja. Das war so, alles klar, 12 Konzerte weniger im März, was mache ich denn jetzt? Ja. Also was mir Corona, wenn wir das irgendwie mal ins Positive drehen wollen, was es mir wirklich gebracht hat, ist, dass es mich echt fokussierter gemacht hat. Und ich habe viel geübt, ich habe mich viel weitergebildet, habe es zuerst überhaupt nicht selber begriffen, dass ich mich weiterbilde, aber es gibt einen Typen auf YouTube, der heißt Rick Beato. Mhm. Beato, die meisten würden denken, er würde sich Beato aussprechen, aber er heißt wirklich Beato. Und der hat einen Kanal bei YouTube, wo er inzwischen 2,8 Millionen Abonnenten, glaube ich, hat. Und es geht nur um Musiktheorie eigentlich. Okay. Aber er macht das so unterhaltsam, dass du einfach dir so eine halbe Stunde reinziehst und es macht einfach Spaß und du lernst konstant was dazu.
Okay.
Und da habe ich wahnsinnig viel geguckt. Ich glaube, ich habe jedes filmische Material, was Dave Grohl in seinem Leben hergestellt hat, habe ich, glaube ich, mir angeguckt. Okay. Und insofern habe ich echt, und ich habe viel Gitarre geübt und so. Also es gab so für mich 2 Optionen, wenn Corona vorbei ist, man steht wieder auf der Bühne, dann gibt's entweder die Leute, die vor der Bühne stehen und sagen, ach, oh, 2 Jahre Corona, der gute Mann ist auch eingerostet. Mhm. Oder sie können halt sagen, hups, was denn da passiert? Ja. Und ich wollte eher Richtung B gehen.
Ja. Ja, aber Respekt vor so viel Disziplin. Ne? Viele haben ja wirklich sich aus diesem Tief einfach nicht rausziehen können oder lange Zeit damit wirklich.
Ja, also weißt du, das Ding war halt wirklich das, dass ich auch überlegt habe, so muss ich mir einen Job suchen? Hm. Irgendwie, also einen anderen Job und so. Und das war dann stellte ich aber fest, also bei mir kam echt einfach so fast eine Trotzhaltung, dass ich dachte so, weißt du was, auch wenn ich hier keine Lobby habe und ich bin inzwischen in eine Gewerkschaft eingetreten und habe mich echt so auch ein bisschen, also das war so, nee Leute, ich habe einen Job und zwar seit über 20 Jahren und das ist kein Job, das ist mein verdammter Beruf.
Ja, klar.
Und innerhalb dieses Berufes habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Jobs. Ich bin Songwriter, ich bin Texter, ich bin Sänger, ich bin Gitarrist, ich bin Produzent, weißt du, gibt es so viele Gewerke innerhalb dieses Dings. Das war so, ich habe genügend Jobs innerhalb meines Berufs und der ist echt was wert. Mhm. Als dann nämlich irgendwann halt genau diese Momente kamen, so, ja, ist nicht systemrelevant und so, dann dachte ich auch, ja Leute, dann macht doch mal den nächsten Lockdown ohne Bücher, ohne Fernsehen und ohne Musik. Ja. Viel Spaß dabei.
Genau.
Ja. Und deswegen hat mich das tatsächlich eher dazu gebracht, viel fokussierter an die Sache ranzugehen. Und deswegen habe ich unglaublich viele Mails geschrieben, und einfach nur links und rechts geguckt, wo geht was. Hm. Ich habe dann ja auch selber auf einmal die Rolle des Veranstalters gemacht und habe hier so ein Streaming-Konzert veranstaltet in einem Kino, um einfach zu sehen, so ey, die Kultur ist hier nicht tot. Hm. Und so. Also es ist, für mich war halt so, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja. Also mach doch. Ja. So.
Ja, cool.
Genau. Boah, mein Gott, ich weiß gar nicht, wir haben im ganzen Gespräch schon so viele Fragen beantwortet. Ich muss ja erstmal kurz so querlesen, was quasi noch gar nicht, was wir noch gar nicht, hier, das ist zum Beispiel eine interessante Frage.
Bremsen,
nein, das ist ja perfekt.
Nee. Ich finde ja cool, was ist dein Lieblingslied von Sono?
Genau, das wäre jetzt nämlich auch die Frage
gewesen. Tim und Timo zum Beispiel.
Genau.
Ah, Tim und Timo, die beiden Jungs, bei denen spiele ich im Mai auf der Hochzeit.
Ah,
echt? Das ist ja cool.
Ja.
Das ist ganz geil. Die haben mich tatsächlich auch schon, glaube ich, vor 4 Jahren gefragt. Vor 2 Jahren sollte sie stattfinden und jetzt findet sie dann tatsächlich statt.
Ja, super. Schön.
Oh Gott, da müsste ich jetzt wirklich lange nachdenken, weil wir haben inzwischen einfach auch, keine Ahnung, 8 Alben. Mhm. Und wir haben tatsächlich ein paar Songs gemacht, die finde ich richtig geil und die konnten wir nie, aus mehreren Gründen konnten wir die nie live auf der Bühne spielen. Und wenn sie dann keine Singles sind, dann gehen die so ein bisschen unter.
Ja.
Und ich habe da aber ein, zwei. Gib mir mal eine Sekunde.
Ja.
Ich muss hier einmal.
So, erstmal googeln.
Ja, genau.
So, bei Google eingeben, Lieblingssono.
Genau.
Ja,
genau.
Dieser schnell.
Nee, weil ich habe einen im Kopf. Ja. Nee, wir haben einen Song, der ist auf der Plus drauf, der heißt Back to Me.
Ja, der ist auch okay, schön. Boah, den finde ich auch toll. Der ist so ganz anders.
Sogar, wie toll ist das denn?
Ja, den finde ich
ja,
super.
Ja, genau. So und der hat vor allen Dingen, hat er so zwei Parts und nachher dreht sich das alles ja, so mit
genau,
relativ orchestral und so. Und das,
ja, das ist auch einer meiner Lieblingssongs, so, muss ich sagen, tatsächlich.
Ach, wie toll. Ja. Das freut mich. Ja. Da haben Martin und Florian sich, finde ich, produktionsmäßig auch einfach selbst übertroffen.
Ja, ist wirklich auch anders, also. So,
ja,
ne? Also
und den finde ich einfach großartig. Mhm. Den würde ich tatsächlich auch eigentlich echt gerne mal live spielen. Es ist halt nur die Frage, wie setzt man das um?
Ja.
Und ich bin noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis für mich gekommen.
wie gesagt, das ist auch einer meiner Lieblingssongs. Ich finde ich finde halt auch wirklich, also Better ist wirklich ein toller Song und generell, also die Plus, das ist ein Hammer-Album irgendwie. Also.
Oh, danke. Ja, das ist zum Beispiel auch so eins, das finde ich sehr lustig, dass du das sagst, weil ich hatte das Gefühl, dass der auch, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen untergegangen, aber da waren wir nochmal so, haben wir nochmal echt Bock gehabt, so auch in diesem Club-Ding zu denken und zu agieren. Und das ist ja, finde ich, unsere wirklich eigentlich krawalligste, klubbigste Platte, die wir so gemacht haben, weil wir in der Zeit auch echt viel so in Discos unterwegs waren. Mhm. Und da hatten wir auch noch unsere Radiosendung und deswegen waren wir wirklich, da war ich auch in diesem ganzen Elektromusik-Thema, war ich total drin, weil wir jede Woche wieder halt irgendwie, gab es halt wie gesagt Radiosendungen mit neuen Titeln und so, und da habe ich unfassbar viel Elektromusik gehört. Ja. Das hat richtig Bock gemacht so, aber die ist irgendwie gefühlt echt nicht angekommen. Das war
komisch.
Ganz schräg.
Ja. Ja. Naja, mein Gott.
Genau.
Hat man halt mal. Aber es ist trotzdem ein großartiges Album. Ist also, finde ich, wirklich großartig.
Dankeschön. Genau, wir haben sie gemacht und das ist irgendwie das für mich inzwischen auch was zählt.
Darum geht's. Also, genau. Und Ivar spielt es auch immer zum Soundcheck. wenn sie mit uns Soundcheck macht, kommt es immer. Und das ist toll. Ja.
Wer macht das?
Na, Ivar.
Ach komm.
Unsere gemeinsame Tonfrau, teilweise, so zumindest.
Ist das eure feste Tonfrau?
Also sie gehört mit zu unserem Team. Ich weiß nicht, wir haben immer so eine Auswahl an, sagen wir mal, insgesamt so, sagen wir mal, 3 bis 4 Tonleuten. Ja. Eigentlich gehört sie mit zu unserer Familie auf jeden Fall. Ja.
Ach toll. Wenn du sie das nächste Mal sprichst, grüß sie mal. Tolle Person.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und
ja, sie macht,
unsere
nächsten, sie macht unsere nächsten Konzerte in Görlitz und in Hannover. Auf jeden Fall. Da freuen wir uns schon drauf.
Ja, super.
Das ist immer toll, mit ihr unterwegs zu sein. Ja. Genau. Die Tim und Timo fragen noch, wie zu dem Sono-Remix von Rammsteins Song Mutter kam, wie ihr da euch eingebaut habt.
Ja, da sind wir, wir waren damals Labelkollegen tatsächlich. Also das ist jetzt auch schon wieder 21 Jahre her oder 20 Jahre her. Damals waren wir bei Universal und Rammstein war eben auch bei Universal.
Ja.
Und deswegen war das da so ein, und das war die Zeit, wo Martin und Florian, also das muss man dazu sagen, es gab eine Zeit lang sehr viele Sono-Remixe und bei den Remixen bin ich raus. Das haben immer nur Martin und Florian gemacht, weil das sind einfach auch die DJs, das bin ich nicht. Genau, und da kriegten sie über Universal damals die Anfrage, weil sie da eben auch viel für Universal irgendwie gemacht haben und immer wieder Remix-Aufträge hatten. Und dann kam eben Rammstein und da fühlten wir uns auch schon echt sehr gebauchpinselt, kann man nicht anders sagen, weil das war auch schon damals echt eine große Nummer.
Na sicher.
Und sagen wir mal, ist nicht kleiner geworden. Und genau, es kam einfach, ganz profan, es kam über Universal und wir haben es gemacht und hatten ein bisschen Schiss, dass die uns hinter die Bude abfackeln, wenn sie es nicht geil finden. Aber weil wir auch einen sehr untypischen Remix gemacht haben, sowohl für Rammstein-Verhältnisse als auch für Sono-Verhältnisse. Das ist ja echt tatsächlich ein mehr oder minder Drum-and-Bass-Mix, den wir da gemacht haben. Hm. Aber kam gut an. War gut.
Cool. Ja, sehr schön. die beiden Fragen noch zu deinen Projekten. Du hast vor kurzem mit Spin the Wheel einen sehr coolen, mystischen Track als Opener für das Projekt Morphose. Morphose? Ja, ne?
Ja,
von Christoph Morphose. Schauer gesungen. Wie kam es dazu und ist da mehr geplant? Ist die Frage von den beiden.
Ja. Ich habe tatsächlich, während wir hier unseren Podcast aufnehmen, glaube ich, noch 3 Sprachnachrichten von Christoph gekriegt.
Ah. Hallo Christoph.
Weil wir schon wieder an den nächsten Tracks tatsächlich zusammenarbeiten. Also Christoph hat mich wirklich, der hat mich gesehen, als wir unsere unsere 20 Years Tour gespielt haben. Das heißt, 2020 haben wir genau 2 Konzerte gespielt, bevor dann alles dicht gemacht wurde. Und zwar das erste Konzert in Bielefeld bei Elvis und das zweite Konzert in Hannover in der Subkultur. Und er ist halt Ex-Hannoveraner. Christoph lebt jetzt aber auch seit keine Ahnung wie vielen Jahren in Berlin. Ist aber nach Hannover gekommen, um sich das reinzuziehen und hat mir hinterher einfach, ich glaube wirklich über Facebook, so halt eine Nachricht geschrieben, so könntest du dir das vorstellen und ein Track und so. Und ich bin da, seit jeher bin ich immer, ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin aber offen und ehrlich, das heißt, wenn mir der Track nicht gefällt, dann sage ich dir das auch und dann mache ich es nicht. Ja. Weil ich finde es halt einfach immer spannend, einfach mal was zu hören. Und ich habe auch schon tatsächlich Leuten abgesagt, weil ich gesagt habe, tut mir leid, fühle ich nicht. Kann ich nichts zu beitragen.
Ja.
Und er schickte mir das Ding und ich fand auch, der hat eben auch so gewisse Nine Inch Nails Anleihen und so und ich fand das Ding großartig. Ich habe gesagt, ja, habe ich voll Bock drauf, schick mir mal bitte das Instrumental, ich setze mich da dran. Und die Zusammenarbeit hat einfach Spaß gemacht, weil wir uns wirklich einfach, weil das war auch alles im Lockdown. Er hat mir ein Instrumental geschickt. Ich habe das komplett umgeschnitten. Ich habe wirklich das Ding genommen und habe das zercuttet und habe andere Parts woanders hingelegt und mir meine Vocals draufgeschickt und also drauf aufgenommen und ihm per Mail zurückgeschickt. Dann sagte ich, ja, aber könntest du hier nochmal und da? Und wir haben uns wirklich einfach Ideen hin und her geschickt, einfach immer per E-Mail. Und dann wirklich nur die Audio-Files hin und her gemacht. Und wir haben uns wirklich zum Videodreh in Berlin das erste Mal gesehen. Vorher haben wir stundenlang miteinander telefoniert.
Okay.
Und haben uns einfach echt immer auf künstlerische Ebene sehr, sehr gut ausgetauscht. Und ja, da kommen noch mehr Sachen.
Ja, cool. Super. Ja. Ja, schön. Über einen Remix-Exchange zwischen Sono und Solarfake-Freunden. Na, das kann man ja vielleicht mal irgendwie in Angriff nehmen.
Absolut.
Ansonsten, ja, ich glaube, alles Restliche haben wir, oder? Jeans, magst du mal drüber querlesen? Ich glaube, ansonsten haben wir alles. Alles andere haben wir bereits schon besprochen. Aber wir machen gerne noch so so schnell Raterunden oder quasi, wir haben jetzt quasi, weil du ja aus dem Norden kommst, haben wir eine Runde bekommen, auch von Tim und Timo über norddeutsche Begriffe, die wir alle nicht kennen, glaube ich. Genau, und normalerweise läuft es so, wir sagen den Begriff und jeder denkt, rät, was damit gemeint sein könnte. Aber du wirst es wahrscheinlich...
Oder wärst du wahrscheinlich am cleversten, wenn ich als Letzter antworte, oder?
Genau, du wirst es dann auflösen wahrscheinlich.
Genau. Ich möchte lösen.
Genau. Lass uns doch die kurz
machen. Du sagst jetzt einfach 10-mal, das ist erfunden.
Genau.
Das
gibt's gar nicht. Genau. Und danach haben wir noch eine Runde über weiß ich nicht, wichtige Alben in der Musikgeschichte quasi, also so Pop-Alben. Aber die machen wir danach. Vielleicht machen wir erstmal diese Norddeutsch-Runde. Oh, von Tim und Timo. Ja, genau. Dann machst du einfach als Letzte, Lennart, und dann versuchen wir, machen wir vorher den Quatsch.
Und daran zu stümpern.
Genau.
Also. mir sagt da wirklich vieles nichts.
Ich hab's ja hier schon vor nichts, mir. Ja. Das wird, genau. Also, was bedeutet.
Peinlich wieder.
Krüsch. Oder so. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Das ist
total blöd. Du sprichst es richtig
Krüsch.
Aus.
Ah, Krüsch, ich hab's schon mal
gehört. Ich weiß es schon mal. Aber man macht es mit einem langen Ü eigentlich.
Krüsch.
Krüsch. Krüsch. Irgendwie merkwürdig oder verpeilt oder irgendwie sowas in der Richtung, würde ich sagen.
Ich meine, Kontext. André, du hast ja auch ein bisschen Beziehung in die norddeutsche Ecke.
Ja, ja.
Eine ernste, ich hatte mal einen Klassenkameraden, der hieß Krusch, aber das ist es wohl nicht. Also. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich habe keine Idee.
Okay, wenn jemand Krüsch ist, dann ist er sehr wählerisch und sehr so etepetete. Okay. So, nee, hier setze ich mich nicht hin, hier ist noch ein bisschen Staub.
Ah, dann ist der Krüsch.
Ja, genau.
Okay. Knust. kenne ich jetzt ehrlich gesagt nur als Club in Hamburg.
Laden in Hamburg, ja, der genau, so heißt. Ja, okay. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Jetzt bald sind wir hoffentlich schlauer. Ich habe absolut auch keine Idee.
Also mit meinem, sächsischen Background war Knust immer das Ende vom Brot, aber das ist wahrscheinlich im Norddeutschen.
Das, das ist genau richtig. Das haben wir das letzte Mal schon gekriegt. Genau. Der Kandidat hat 100 Punkte. Genau.
Ich, ja?
Das Knust ist das Ende vom Brot.
Krass. In Norddeutschland. Krass, ja. Das ist ja lustig.
Ich bin ein richtiger Weltbürger.
Wow, wir sind beeindruckt hier.
Ja, Wahnsinn. Klamüsern. Klamüsern, ja, das kenne ich irgendwo.
Das kennt man, oder? Ja. Auseinanderklamüsern,
ja, genau.
Ist das damit gemeint?
Ja, genau.
Ja. Genau. Okay.
Oder das kennt man. Ja, Luschern oder Luschern.
Luschern.
Oder Luschern.
Luschern.
Luschern. Da muss ich passen, da habe ich überhaupt keine Idee.
Luschern. Das sagt mir auch gar nichts.
Verlieren, ablosen, irgendwie sowas?
Nee, ich dachte, Luschern wäre tatsächlich auch, ich dachte, das wäre eigentlich auch eher ein ostdeutscher Begriff, das ist ja witzig. Luschern ist, mal gucken, ob keiner guckt. Also mal so hinterm Vorhang hervorsuchen.
Mal kicken.
Ja, genau.
Ich lieber sagen.
Genau. Komm mal, Luschern.
Ja. Genau, um der Ecke klotzen.
Genau.
Luschern, nee, hab ich im Sachsen noch nie gehört.
Okay, heimlich gucken. Nee, kenne ich auch nicht.
Oh, das nächste ist geil.
Tö.
Das ist erfunden, komm, Dennoch. Gib's zu.
Ja, nein.
Habe ich noch nie gehört.
Gibt's ja nicht. Tö.
Also keiner weiß es?
Nee.
Nein.
Tö ist die Kurzform von Toilette.
Okay.
Ich muss aufs Tö. Aber das sagt man nur, wenn man so ein bisschen krüsch ist.
Okay.
Das hat meine Oma immer gesagt.
Okay. Und jetzt das nächste, Kodderich.
Kodderich ist, wenn die ein bisschen übel ist, würde ich sagen. Oder? Oder
ja,
wenn
man ganz hätte jetzt so schnodderig gedacht. So, also wenn man so ein bisschen grantig ist, aber ist es nicht, nee.
Wenn einem übel ist. Kodderich ist genau das, wenn einem so ein bisschen übel ist und man weiß nicht so ganz, ob man Fisch oder Fleisch ist und ne.
Okay.
Ja. Ich fühle mich so ein bisschen kodderig.
Ja. Sehr gut. Na dann das letzte noch, Schietbüdel.
Na, was könnte das sein?
Irgendwas traut sich, glaube ich, niemand auszusprechen, Dana. Das musst du jetzt mal auflösen.
Ja. Berlinerisch würde ich sagen Scheißbeutel, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Dirtbag?
Scheißbeutel vielleicht ist genau das Richtige. Es ist eine Windel.
Eine Windel.
Okay. Ein Schietbüdel. Hm.
Genau.
Also Norddeutsch ist irgendwie cool, das gefällt
mir.
Ich dachte, es kommen jetzt noch so schöne Begriffe wie Feudel oder so. Wisst ihr, was ein Feudel ist?
Feudel ist ein Wischmopp, oder?
Ein Wischmopp, oder?
Genau, ein Feudel ist ein Lappen, mit dem man den Boden wischt.
Ja, das kenne ich tatsächlich auch, ja. Wahnsinn.
Krass.
Ja, Wahnsinn, das war schon. Das war schon mit den mit diesen norddeutschen
Begriffen. Ach, das war ja leicht.
Davon könnt
das hat gar nicht wehgetan, nur ein kleiner
für dich. genau. So, jetzt dann machen wir jetzt hier noch eine ernste, schnelle Runde zum Schluss. Da kannst du ja vielleicht mal zuerst antworten. Das ist ja nicht am besten.
Oha.
Und zwar, welches Album der Musikgeschichte hätte oder hat dein Leben am ehesten bereichert? Es gibt jetzt so eine eins, also A oder B Fragen sind jetzt sozusagen. Ja? Und die Alben, die da zur Verfügung gestellt wurden, kommen aus der Liste der 100 besten Alben der Musikgeschichte von Radio 1. Das ist so ein Berlin-Brandenburger Radiosender,
ja, super Sender,
der so ein bisschen Indie-Kram spielt und so.
Musik für Erwachsene.
Genau, so heißt es, ja. Genau.
Ja.
Also Bob Dylan mit Highway 61 oder Beatles mit dem White Album, The Beatles.
Beatles, ganz klar.
Ja, klar, bei dir. Ja.
Ganz klar. Also Highway 61 ist, also ich finde Bob Dylan tatsächlich ganz schon spannend. Allerdings ist mir der zum Teil zu lyrisch und zu kryptisch. Oh. Und das ist mir dann so ein bisschen zu verkopft. Und das, ja, da sind die Beatles irgendwie auf vielerlei Ebenen, gehen die mir einfach deutlich näher.
Okay. Ja,
ja, ich muss da natürlich Bob Dylan sagen. Ich habe ja neulich die Geschichte mit dem selbstgestickten Bob Dylan auf näher erzählt. Ja. Mit dem in der Schule auf doch, das war mein erster Favorite Artist und da muss ich eindeutig Bob Dylan sagen.
Völlig fair.
Ja, ich muss, also ich bin jetzt weder Fan von dem einen noch von dem anderen, wobei ich sagen muss, das ist mir komisch, oder?
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, und Beatles bin ich so ein bisschen vorbelastet, weil wir auch, ich hatte ja schon mal von unserem ABBA-Medley in meiner Gesangsklasse gesprochen. Ja. Wir hatten auch ein Beatles-Medley, das war auch nicht schön. Aber ich muss auch sagen, dass mir die älteren Sachen von den Beatles schon auch teilweise besser gefallen als das ist ja eins der eher späteren Alben, irgendwie, wenn ich das richtig weiß. Und mir haben so die früheren Sachen, die waren ein bisschen So, die ging ein bisschen mehr ab, das fand ich irgendwie netter. Aber egal, also ich würde
mich dann im Zweifelsfall... Du stehst mehr so auf She Loves You, yeah, yeah, so, die?
Ja, das fand ich irgendwie, das hat alles so ein bisschen gezerrt wenigstens und so, das war ein bisschen rotziger irgendwie.
Ob das Absicht war?
Aber wenn du dann, also der erste Track tatsächlich auf dem White-Album ist Helter Skelter, was einfach
echt
eine harte Nummer ist.
Wobei ich sagen muss, dass ich den tatsächlich auch zuerst von Susie and the Banshees gehört habe.
Und, oh, witzig. Ich habe den zuerst von U2 gehört und fand den tierisch.
Siehst du? Ja, also gut, okay, ja, das ist schon cool, ja. Okay, Jeans. Ich weiß, ich habe
oder jetzt, wo er das mit Helter Skelter gesagt habe, kann ich wenigstens mitreden, weil vorher wusste ich gar nicht, worum es geht. Aber ich kenne ihn natürlich auch von Susi und würde jetzt auch das White Album nehmen. Ja, logisch.
Na, schau mal, guck mal. dann nächste. Nirvana, Nevermind oder Portishead Dummy?
Oh, schwer. Oh, ganz schwer. Ich glaube, ich gehe trotzdem mit Nirvana.
Ja.
Das ist aber echt eine schwere Wahl.
Für mich nicht. Ja, für mich ist eindeutig Nirvana. Nee. Und dann kommt eine Weile nichts und dann kommt noch ein anderer Nirvana.
Nirvana. Und dann kommt noch mal Nirvana. Ja. Okay.
Ja, also ich muss auch sagen, mich hatte Nirvana damals, als es rausgekommen ist, schon total weggeblasen, weil das war wirklich neu und fand ich super.
Bin auch bei Nirvana. Ja, wobei tatsächlich, als es rauskam, da war mir das zuerst echt zu brutal. Ich fand das, ich habe das Video gesehen und dachte so, oh Gott, das fühlte sich so hart und gewalttätig an. Da war ich noch nicht so weit.
Nee, fand ich das groß, also seinerzeit.
Ja, fantastisches Album, gibt's gar nichts.
Also was man heutzutage vergisst, ich bin jetzt nicht so ein riesen Nirvana-Fan, aber damals lief ja wirklich absolut gar keine Gitarrenmusik im Fernsehen oder im Radio. Genau. Das war damals wirklich total krass. Da war ja noch dieses 90s Dancefloor-Ding quasi und dann kam da plötzlich irgendwie dieses krasse Ding raus. Ja. Also ich würde auch Nirvana sagen, deswegen.
Okay. Cool. Weiter geht's. Amy Winehouse mit Back to Black oder The Velvet Underground und Nico mit The Velvet Underground mit Nico.
Oh, auch schwer. Ich kenne beide Platten. Und ich habe sie beide gehört. Ich glaube, ich würde tatsächlich ich würde zu Amy Winehouse tendieren.
Okay.
Es hat mich mehr berührt tatsächlich, weil ich die Songs geiler finde. Doch. Und auch vor allen Dingen die Produktion. Ich finde Mark Ronson einfach tierisch, was der gemacht hat. Und wie der es geschafft hat, irgendwie. Und man darf vor allen Dingen, finde ich, nicht vergessen, dass da sitzt eine oder steht eine Amy Winehouse mit Anfang 20 und ist so eine Stilikone, also dass die sich selber ihrer Sache so sicher ist, weißt du, in ihrem ganzen Auftreten und der Gesang, das ist ja nicht nur ihre Stimme, sondern wie sie diese Stimme nutzt, das muss man erstmal machen mit dem in dem Alter. Muss man überhaupt erstmal dahin kommen.
Ja, das kann man jetzt von Nico nicht. Naja, egal, ja. Ich
glaube nicht vorher. Aber, ja, und dann aber, okay.
Aber was Ikone, aber so für ihre Szene.
Ich muss gerade deshalb muss ich dieses Velvet Underground Album wählen, weil ich fand gerade dieses Nicht-Singen-Können hat so einen Charme gehabt, so eine fast morbide Atmosphäre, dass ich das echt gut fand.
Der Banane, das Album ja, ne?
Genau.
Ja, klar, ja.
Ja, genau. Und ich meine, das war Andy Warhol, der das Cover gemacht hat. Ich bin großer Andy Warhol-Fan. Ja, ja. Und ich meine, Velvet Underground ist nun auch Lou Reed und so. Also es ist alle, deswegen, das ist echt nicht leicht. Aber
genau. Aber darum geht's ja. Genau.
Also André, Velvet Underground? André,
ja,
Velvet
definitiv, Underground. Ja.
Super.
Ich muss sagen, bei Amy Winehouse bin ich tatsächlich nie so richtig reingekommen. Deswegen finde auch Velvet Underground, das ist natürlich, ja, also sagen wir mal, ich mach's nicht wegen dem Gesang, aber ich nehme trotzdem Velvet Underground mit Nico. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Aber einfach, glaube ich, weil ich zu Amy Winehouse nie wirklich einen Zugang gefunden habe und mich da auch wirklich nie so richtig mit beschäftigt habe.
Macht ja nix.
Ja, genau.
Ich sag noch schnell Velvet Underground hinterher.
Okay.
Dann haben wir jetzt 50-50.
Sozusagen. So eine Art, ja. Alles gut, ja.
The Smiths mit The Queen is Dead oder The Cure mit Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Mein Gott, auch nicht leicht.
So, und jetzt muss ich mich outen, ich habe beide Platten nicht gehört.
Okay, das ist aber, ja.
Da würde ich sagen, brechen wir an dieser Stelle ab.
Und löschen.
So, jetzt mal pass auf, ich kann zur Ehrenrettung sagen, ich war auf einem Cure-Konzert, ich habe mir die live reingezogen und war da doch ziemlich angetan, weil es dann doch mehr gerockt hat, als das, was ich vorher auf Platte gehört habe. Ich kam da immer nicht ran, weil mir das tatsächlich immer... ein bisschen zu weinerlich alles war. Da konnte ich nicht drauf.
Ja, das, ja, ja.
Ich glaube, sag euch, wie es ist.
Ja, ja, ja. Du. Also, ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, welche in welcher Ära du Cure hörst, sozusagen.
Ja.
Weil es gibt, ja, weiß ich nicht, die klingen ja quasi auf jedem Album anders. Insofern ist das wirklich ein bisschen, finde ich das schwierig. Aber André, du erstmal.
Ja, also ich muss, ich wähle Cure, weil ich die Pop-Sachen von Cure immer großartig fand.
Hm. Mhm. Ich muss sagen, ich kann mich da ganz schwer entscheiden, weil ich bin ja großer Cure-Fan. Und wir haben in dieser Folge noch ja nicht Robert Smith erwähnt, wa?
Nee. Komisch. Wir erwähnen sagen, seit schon so lange über Cure gesprochen,
genau,
noch nicht.
Genau, wir erwähnen nämlich seit Robert gefühlten Smith. 50 Podcasts in jeder Folge einmal Robert Smith.
Eigentlich wollte ich Lennart fragen, das wie der Sänger von Cure heißt, aber ich hatte Angst, dass er denkt, ich halte ihn für blöd.
Ja. Oder es ihn einfach gar nicht interessiert. Egal.
Doch, wir haben doch sogar mal halt eine Nummer von Cure mit bei einem unserer Sono-Songs mit verwurstet,
ja,
quasi.
Ich weiß nicht, ich nehme, glaube ich, trotzdem Cure. Wobei, das Queen is Dead von Smiths ist wirklich auch ein schönes Album, aber irgendwie, Morrissey ist so ein bisschen unsympathisch, deswegen. Und Robert Smith ist viel sympathischer. Also nehme ich Kiss Me. Kiss Me, Kiss Me.
Also geht mir genauso wie Sven, das ist super schwer, aber aus den gleichen Gründen nehme ich auch Cure. Und wegen Robert Smith natürlich.
Natürlich, ja klar. Ja. Blondie mit Parallel Lines oder Kate Bush mit The Kick Inside? Wird nicht einfacher.
Nee. Ich
weiß nicht.
Ich glaube, also ich bin bei Blondie.
Okay.
Weil mir Kate Bush zum Teil zu dramatisch, zu theatralisch, zu drüber war.
Ja.
Also ich, Punkt.
Okay. Oh, ja. Nee, sehr jetzt gut. Jetzt war der Punkt. Ja. Ich kenne beide Alben, glaube ich, überhaupt nicht, aber ich entscheide mich auch für Blondie, weil die mir musikalisch einfach näher ist als Kate Bush. Ja. Kate Bush war mir irgendwie immer zu Avantgarde irgendwie so.
Ich habe mal irgendwann ein Lied gehört von Kate Bush, da singt sie über ihre Waschmaschine. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ich weiß aber nicht, ob es von diesem Album ist, weiß ich nicht.
Hat bestimmt Björk den Text geschrieben, oder?
Wahrscheinlich. Muss ja.
Oder Meister Propper, man weiß es nicht.
Ich nehme trotzdem auch Blondie. Das ist ja eins, ich glaube, das ist ein ganz altes Album, wa? Das ist so eins der ersten Alben, glaube ich, von denen. Oder ein ganz frühes auf jeden Fall, wo so diese ganzen super Hits drauf sind. Ich glaube, ich nehme das auch, obwohl es jetzt so richtig mein Geschmack ist, auch nicht. Irgendwie.
Ja, ich würde auch Blondie sagen. Ich finde gerade die Kick Inside von Kate Bush ist wirklich schlimm. Obwohl ich ihre 80er-Platte echt cool finde, diese Hounds of Love.
Ah,
so.
Okay.
Da sind schon coole Songs drauf. Aber ist die Kick auch, ja, ich höre auf.
Blondie. Blondie. Okay. Genau. Metallica mit Master of Puppets oder Guns N' Roses mit Appetite for Destruction?
Oh.
Kennst du eins davon, Lennart?
Ja. Ich kenne sie beide tatsächlich. Also ich hatte auch eine exzessive Rockphase.
Okay.
Ich würde mit Appetite for Destruction gehen.
Okay.
Weil es mehr einfach, das hat mehr gerockt und der Metal-Anteil. Ja, nee, doch, Appetite for Destruction.
Okay.
Ja, ist sehr schwer für mich. Ich mochte auch beide Bands wirklich gerne, aber ich nehme Master of Puppets, weil das hat mich irgendwie aus meiner AC/DC-Phase in die härteren Gefilde katapultiert, damals, als das rauskam. Und ich habe das, glaube ich, ein halbes Jahr lang nur gehört. Auf Kassette damals noch. Ja.
Du musst mir mal helfen, ist da irgendwas drauf, was man kennt? Auf dem, weil mir sagen beide Alben leider gar nichts.
Irgendwie. Ja, Master of Puppets, das Song und so und
okay, das ist auch ein
Song. Pass auf.
Aber ich glaube,
Don't Cry.
Ja. Ich glaube, von dem Album sagt er nicht allzu viel.
Ja, okay, dann muss ich leider oder nehmen, weil ich kenne wirklich beide Alben nicht. Shame on me.
Also,
ich glaube, ich nehme.
Ja? Ja. Ja, es geht los mit Welcome to the Jungle bei Appetite for Destruction.
Mhm. Ja, das kennen wir.
Und Paradise City kennt man auch. Und Sweet Child of Mine kennt man auch.
Ich glaube, von der Platte kennt man einfach alles,
wenn
oder?
Wenn ihr das sagt.
Also, okay. Das ist, ja, wenn man sich mit Gitarren, also deswegen doch.
Ja, okay, gut.
Das ist jetzt beides nicht so meine Welt, aber mit leichter Tendenz dann zu Guns N' Roses irgendwie, die finde ich auch mittelstiger.
Ja. Okay,
So, das ganze Gehabe drumherum und so, das ist schon witzig.
Guck mal, Dienst, jetzt wird's netter. Für dich zumindest. Tonsteine Scherben mit Keine Macht für niemand oder Tokotronic mit Pure Vernunft darf niemals siegen.
Tonsteine Scherben. Keine Macht für niemand. Den Rauchhaus-Song kann ich, glaube ich, immer noch auswendig.
Ja. Okay.
Rio Reiser. Ja, ey.
Ich auch, Tonsteine Scherben, Rio Reiser, großartig. Ich habe mit meiner alten Band mal Mach kaputt, weil ich euch kaputt mache, die Cover, deswegen bin ich da geil. Patriotisch.
Ja, ich bin Rio.
Da freut sich der Rio. Genau. Patriotische Tonsteine Scherben-Fans.
Genau, ja. So muss es sein. Ich nehme das aber auch, wobei ich Tokotronic auch nicht schlecht finde, aber nee, irgendwie, find ich auch aber nicht, Tonsteine aber? Scherben würde ich dann doch eher nehmen. Ja.
Mhm. Oh, ich bin da echt bei Tokotronic. Ich finde schon Scherben wichtig so, weil die gerade auch die ganzen frühen Deutsch-Punk-Bands echt geprägt haben. Aber mir sind die echt so ein bisschen zu nah an diesem Hippie-68er-Zeug.
Ja.
Das
ja.
Dann doch lieber Tokotronic.
Als richtiger Punker.
Genau. Als richtiger Punker. Genau, nämlich Tokotronic.
Nimmst du Tokotronic, so muss es sein.
Okay, okay, die Influencer-Band Tokotronic, dann klar.
Weiter geht's. Ja. Depeche Mode mit Music for the Masses oder Talk Talk Spirit of Eden?
Depeche Mode. Punkt.
Ja? Okay.
Mhm. Ich nehme Talk Talk. Die sind mir irgendwie musikalisch näher gewesen.
Ja, also ja, gerade Music for the Masses, ich würde auch eher Talk Talk nehmen.
Das, ja. Das ist dein gutes Recht.
Ja, ich, ist ja unser Podcast, da kann ich ja nehmen, was
genau.
Ich will. Genau. So einfach ist
das ist also Music for the Masses.
Das ist ja unser Podcast.
Genau.
Nachdem im letzten Folge Jeans schon den kompletten öfter. Blues in Grund und Boden geredet hat, könntest du jetzt auch genau. Über die Beschmutter erzählen, wisst ihr? Können wir auch machen.
Genau, das können wir ja alles machen. Ja, erzähl, Jeans, was meinst du zu dem
ich
Thema?
Ich wollte sagen, ich halte Music for the Masses von Depeche Mode wirklich für ein sehr tolles Album. Es gefällt mir richtig gut.
Okay. Also,
Dann ist das ganz klar.
Ja, naja, dann. Depeche Mode. Dann haben wir 50-50. Daft Punk mit Random Access Memories oder Kraftwerk Trans-Europa Express?
Also für eine Schnellraterunde. Ist das hier echt schwer?
Sind wir sehr schnell, ja. Das können wir besonders gut. Das ist unsere.
Sagen wir mal so, aus kulturhistorischem Hintergrund müsste man natürlich Kraftwerk nehmen, denn ohne Kraftwerk würde es Daft Punk nicht geben.
Ja.
Und alle anderen auch nicht.
Das stimmt, ja.
Aber ich bin trotzdem bei Daft Punk, weil das, also auch das ist zum Beispiel eine Band, die mich auch der elektronischen Musik einfach näher gebracht hat und das Ganze drumherum. Es war einfach der Zeitgeist, der mir einfach mehr entspricht. So.
Ja.
Ich muss mich da leider enthalten. Ich würde wahrscheinlich sonst nur in Fettnäpfchen treten, aus denen ich nie wieder rauskommen würde. Ich habe leider zu Beatles Bands überhaupt keinen Bezug, weil ich aus einer völlig anderen. Ich habe damals einfach Master of Puppets gehört. Immer noch.
Es war absolut dieselbe Zeit. Ja. Gilt für beide Platten.
Ja. Und ich habe Cure gehört. Insofern bin ich da auch völlig überfragt. Also ich kenne beide. Ist mir aber, also mir ist, glaube ich, auch die Wichtigkeit von beidem bewusst, aber ich würde mich dafür für nichts entscheiden wollen.
Ja. Ich finde bei Daft Punk diese Videoclips so krass, das ist mir jahrelang entgangen. Das habe ich letztens erst mal irgendwie gesehen, dass die ja, Lennart, korrigier mich, aber die haben zu all ihren Alben quasi in Filmlänge so Clips gemacht, oder? Oder total. Nur zu einem Album?
Ja, das war vor allen Dingen, jedes Video hat dann die Story irgendwie des vorherigen Videos so weitergesponnen und so. Also das ist Daft Punk sind so ein Gesamtkunstwerk, was ich auch und damals als One More Time rauskam, da habe ich sie einfach gehasst. und dann kamen aber die anderen und selbst den kann ich jetzt wieder irgendwie hören und denk so, es ist einfach irre, wie die Musikwelt verändert und geformt haben.
Ja, gilt ja auch für Kraftwerk.
Absolut. Genau. Absolut. Aber die waren nicht so geil bei den Videos.
Ja, die haben auch schon viel Ausschuss produziert, Kraftwerk. Da muss man schon mal ehrlich sein.
Ja,
oder?
Ja aber musikalisch finde ich jetzt Daft Punk auch, teilweise schon auch, trifft nicht so wirklich meine Geschmack. Aber ist egal. Komm hier, letzte Frage. David Bowie mit Black Star oder David Bowie mit The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars?
Ich glaube, da bin ich bei Ziggy Stardust, weil Black Star war die allerletzte, ne?
Mhm.
Ich glaube, die habe ich noch gar nicht durchgehört.
Ja, ich glaube schon, ja.
Ich fürchte, die habe ich tatsächlich noch gar nicht durchgehört. Deswegen würde ich auf jeden Fall bei Ziggy Stardust landen, weil ich die ganze Phase so spannend fand. Wir covern irgendwie Space Oddity. Ich spiele den auch akustisch. Und
ja, krass.
Naja.
Ja, cool. Ja. Bietet sich ja an. Also.
Mhm. Also Space Oddity, einer der größten Songs, die jemals geschrieben wurden, finde ich. Und so. Ziggy Stardust fand ich eh cool damals. Also deswegen. Also nicht, dass ich die Zeit miterlebt hätte, so alt bin ich da doch noch nicht, aber nicht ich fand die Bowie-Phase sehr, sehr cool. Deswegen bin ich bei Ziggy.
Ja, ich denke auch, ohne diese Phase gäbe es wahrscheinlich das alles, was wir gerade alle so machen, ja, nicht so unbedingt.
Da wären wir alle gar nicht hier.
Vor allem diesen Look, oder? Ich glaube, ohne Ziggy Stardust keine Gruftis, kann man, glaube ich, so unterbrechen.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Also ich bin auch ganz klar beim Ziggy Stardust, auf jeden Fall. Und dennoch die letzte Frage für alle. Die persönliche Nummer 1, das beste Album aller Zeiten.
Das ist aber schwer.
Das ist die fieseste Frage überhaupt, die man einem Musiker stellen kann, oder? Okay. Das ist doch.
Ja. Das ändert sich.
Die ersten 10 wäre schwierig.
Dann sagen wir mal, aktuell. Sagen wir mal aktuell dein Lieblingsalbum.
Aktuell?
Jetzt gerade.
Oh Gott. Auch das
hochschwer.
Ist unfassbar schwer.
Ja.
Also es ist so, ich bin, also ich würde immer dann, wenn so die Standardantwort ist bei mir halt tatsächlich Abbey Road von den Beatles. Die finde ich von vorne bis hinten einfach fantastisch. Jetzt ganz aktuell bin ich aber gerade wieder, fahre ich einen unfassbaren Purple Rain Film und ich meine nicht das Album, sondern nur den Song. Aus irgendeinem Grunde bin ich auf einmal wieder bei Purple Rain gelandet. Ich träume von diesem Song. Ich habe neulich nachts, ich gehe immer mit unserem Hund, mache ich die letzte Runde, das ist meistens spät und Segen und Fluch, dann kommen mir immer noch Ideen und dann ist halt nichts mit ins Bett gehen, sondern setze ich mich wieder hier in mein Arbeitszimmer und fange an, Gitarre zu spielen. Und dann habe ich, wollte ich einen Song schreiben oder fing an, einen Song zu schreiben. Und dann dachte ich irgendwie so, wieso spielst du diese Akkordwendung so und wieso ist das so natürlich? Bis ich 5 Minuten später darauf kam, Alter, du spielst gerade Purple Rain. Nur in einem
schon
anderen
wieder, Rhythmus. Schon wieder.
Und dann, genau. Ja, da war es dann so, krass, ich kann Purple Rain spielen. Das wusste ich nicht, weil das ist einfach, ich hatte mich verspielt und hatte so einen Akkord gegriffen. Und das habe ich manchmal, dass ich einen Akkord greife und denke, das ist nicht der, den ich wollte. Aber der klingt ganz geil, spiel ihn nochmal. Und dann hat man so das Gefühl, so, und dieser leitet ganz automatisch zu dem nächsten. Und dann spielte ich den und war so, krass, das ist Purple Rain. Ich habe gerade, und dann war so, ich glaube, ich bin sogar in der richtigen Tonart und habe den Song angemacht.
Ich glaube, du bist
einfach so,
Prince, oder?
Also, krass, ich habe Purple Rain geschrieben.
Genau. Ja, genau.
Das ist ja einer meiner anderen.
Kaiserschmarrn der Musik.
Ja, das ist mein, mein anderes großes Vorbild.
Ja, okay.
Ist halt Prince.
Ah.
Wahnsinn.
Und, deswegen bin ich jetzt aktuell gerade, suchte ich gerade wieder Purple Rain.
Okay, ja, sehr schön. Okay, na dann, André, was meinst du? Was hast du gerade?
Also mein aktuelles Album kann ich gar nicht sagen, ich höre so viel durcheinander gerade. Aber ich glaube, eins meiner Alben, was mich in eine komplett andere musikalische Welt gezogen hat, war von The White Stripes, Elephant.
Oh, geil.
Als ich Seven Nation Army den Clip gesehen habe auf MTV damals noch, da habe ich vor dem Fernseher gesessen und denke, Alter, was für ein geiler Song. Das Schlagzeug ist so simpel und der spielt einfach diese eine Linie auf dem Bass oder was, auf der Gitarre, diese summe sie jetzt nicht vor die Linie, das kriegt niemand mehr aus dem Kopf.
Genau, siehst du, Leonard hat gar nicht an sich halten.
Da habe ich wirklich wochenlang nur diesen Song gehört und danach das Album und das ist, ja.
Krass.
Hat mich da nochmal in eine andere musikalische Ecke gedrückt.
Ja, ist geil.
Klar. Also bei mir ist das ganz klar Metric, das aktuelle oder letzte Album Art of Doubt und zusammen mit Synthetica, was ein anderes Album von Metric ist irgendwie, aber das sind so die Alben, die quasi in Dauerschleife jederzeit hören.
Das habe ich mir tatsächlich
könnte.
Auch eben aufgeschrieben, das werde ich nachher mal checken.
Ja,
das interessiert
auf jeden
mich.
Fall tun.
Ich habe ähnlich wie Lennart so eine Standardantwort, aber die haben wir bestimmt auch schon mal genannt. Ich glaube, ich würde immer Unknown Pleasures von Joy Division sagen und dann aber sofort wissen, dass mir noch 10 weitere von Cure und Depeche Mode und Camille und was weiß ich was einfach, wie das so ist.
Ja.
Aber aktuell, schwierig.
Ja. Gut, Mensch, dann sind wir durch quasi. Dann bleibt uns eigentlich nur noch mal zu fragen, was kommt bei dir als nächstes?
Ja. Das ist also perfekt, weil ich wollte gerade sagen, bevor ihr mich rausschmeißt, würde ich jetzt nochmal ganz hart Promo machen, weil
unbedingt,
Freitag, wenn dieser Podcast dann vielleicht auch erscheint, am 22.04. kommt meine neue Solo-EP raus, die heißt That, nachdem die letzte This hieß. Und genau, da ist halt Sunshine drauf und das ist, also ich habe ja schon 4 Songs veröffentlicht und da sind jetzt noch 3 neue drauf, die noch keiner kennt.
Was für ein Timing.
Cool. Oder? Das dachte ich ja, nämlich auch. Genau.
Ja. Sehr gut.
Das kommt halt Freitag raus und da freue ich mich sehr drauf und genau, ja, das steht bei mir als sehr konkret.
Und Solo-Live-Aktivitäten irgendwie demnächst, irgendwas?
Ja,
also wir sind in diesem Jahr.
Ihr habt die Tour angekündigt, ne?
Ja, wir haben die Tour angekündigt. Wir sind ja grundsätzlich Optimisten und haben es aber auch clevererweise, wie ich finde, wieder direkt um ein Jahr geschoben. Also das heißt, wir werden nächstes Jahr im Februar und März spielen oder März und April. Mhm. Wir sind auf jeden Fall dieses Jahr noch beim Amphi-Festival.
Ah, da sehen wir
uns.
Ja,
das sehen wir auch. Das sehen wir uns.
Genau. Da hoffe ich, sind wir auch am selben Tag. Das müssen wir dann mal gucken. Aber das hat ja auch
ein Junge und da die ganze Zeit rum.
Das ist sehr gut. Genau. Das hat ja auch nur 20 Jahre gedauert irgendwie, dass wir mal zum Amphi kommen. Und
das ist ja wirklich das erste Mal.
Ja.
Echt?
Oh Mann.
Unfassbar.
Ja, also da sehen wir uns auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall bei euch im Publikum, wenn wir nicht gleichzeitig spielen.
Also das Problem hat man ja manchmal so auf Festivals.
Ja, wobei da gibt es, glaube ich, nur 2 Bühnen. Insofern sind die Chancen gering.
Also ich weiß, dass wir auf der Theaterbühne sind. Wenn es noch gibt.
Ich glaube, wir sind
das
auf der Main.
Das war vor 2 Jahren so geplant. Ja. Keine Ahnung, wo es jetzt ist.
Naja, also wir sehen uns bestimmt. Ja,
ja, sehr schön. Genau. Und dann spielen wir, glaube ich, auch noch mal mit Force to Mode in Schwedt auf dieser Odenthal.
Da
waren wir auch schon mal. Ja. Das ist auch sehr, sehr schön. Irgendwie kann man.
Coole Kulisse,
cool.
Ja.
Sehr cool. Ja.
Genau, das ist mit Sono bisher und deswegen, vielleicht kommen da auch noch ein paar Festivals dazu. Das ist ja glücklicherweise immer möglich, dass da irgendwie noch relativ spontan was passiert.
Genau.
Ansonsten mussten wir alles erstmal wieder schieben, bis halt die nächste Variante kommt und uns alle tötet.
Genau, endlich. Das, dann ist
der
Thema durch.
Der Thema vorbei ist. So.
Ja, ja, genau. Also wir drücken
muss Putin nicht machen.
Ganz
toll. Ich habe mir so auf die Zunge gebissen. Irgendwie
Also wir drücken euch die Daumen, dass es alles klappt und dass eure Tour stattfinden kann.
Dankeschön.
Und bis dahin stehen wir über dem ganzen Scheiß, glaube ich, irgendwie.
So, genau.
Genau. Und natürlich viel, viel Erfolg für deine EP. Ich werde das verlinken in den Shownotes, damit die Leute das auch schnell finden können. Und dann, dann viel Erfolg damit.
Ja, dann sage ich jetzt mal danke für die Einladung. Das war ein sehr kurzweiliges
Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ich hoffe, dass den Hörern das dann auch so geht.
Ich glaube schon.
Ja, Sicherheit.
Bestimmt.
Aber es macht großen Spaß.
Ja, cool.
Ja, cool. Ja, danke für deine Zeit und so.
Genau.
Sehr gerne.
Genau. Dann hab eine schöne Release heute sozusagen.
Quasi. Ja, danke.
Und wir treffen uns dann.
Ich sehe gerade live die Zahlen. Es geht sowas von ab. Mein
Gott.
Ja,
total der Hammer. Genau.
So, doch schon mal die Immobilienpreise in Hamburg Mitte checken.
Genau.
Ja, endlich. Warte mal.
Endlich geht's los.
Wie war das? Immoscout.de Loft in Hamburg. Ach, nehme ich.
Ja, genau. Gleich die erste, komm.
Ja, so. Egal. Einfach gekauft.
Da würde ich sagen, verabreden wir uns jetzt mal lose auf ein Bier, auf dem Amphi und dann.
So machen wir
sehr gerne.
Genau. Sehr schön. Wir freuen uns. Dann
hervorragend.
Ja, hab einen
bleib
schönen
gesund.
Abend und bleib gesund. Genau.
Ja, geh nochmal Gassi.
Danke ebenfalls. Genau, das steht jetzt auch nochmal an.
Sehr schön.
Tschüss.
Na dann.
Tschüss.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Danke ebenfalls.